Der 33. Spieltag der zweiten Bundesliga der Männer ist ausgespielt und es hat sich die erwartet spannende Ausgangslage für das Saisonfinale ergeben. Ganze 5 Teams spielen noch um den Erstligaaufstieg. Für 3 Mannschaften geht es aber noch um den Klassenerhalt. Wer wird Zweitligameister? Wer steigt auf? Wer steigt ab? All das jetzt mit Jan-Lukas Itzkamp und Michael Fischer. Let's go.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Langer fliegt vorbei und der Ball ist im Tor. Und Augsburg ist oben.
Rossi ist zu, kurze Abwehr, lang genug für Willi Landgraf.
Wagner. Martin Wagner.
Und das 1:0. Markus Kurt aus dem Gewühl.
Und Tor! Alexander Schur.
Der Blick auf andere Ligen.
Und damit herzlich willkommen zum Rasenfunk, genauer gesagt zur Ligatur und noch genauer gesagt zur Zweitliga-Ligatur der Männer. Mein Name ist Marc Schitzky, ich führe heute wieder durch diese Zweitliga-Sendung, bin freier Journalist, ihr könnt mich beim RBB lesen, bei Hertha Base hören und eben auch hier. Und ich bin natürlich nicht allein, ich habe hochkompetente Unterstützung, um zum einen ja mehr oder weniger diesen 33. Spieltag der zweiten Bundesliga einzuordnen, aber vor allen Dingen natürlich darauf zu gucken, was ist denn jetzt die Ausgangslage fürs Saisonfinale und was geht da noch? Ich sag mal so, beide haben auch noch Aktien in dieser Geschichte. Zum einen Jan-Lukas Itzkamp, Autor bei FC.com. Grüß dich, hi.
Ja, hallo zusammen.
Wie sehr kribbelt's gerade vorm Saisonfinale?
Ich muss Jörg Schmadtke zitieren, ungern, aber wir bleiben gelassen.
Wir bleiben ruhig, ganz ruhig. Stimmt, man erinnere sich. Ja, mal sehen, wie ruhig der andere Gast ist. Michael Fischer, Sportredakteur bei den Nürnberger Nachrichten, dort zuständig für das Kleeblatt und natürlich auch Host des Fürther Flachpass. Michi, grüß dich und wie steht's um dein emotionales Kostüm?
In Fürth ist man eher weniger entspannt als in Köln. Könnte beim Blick auf die Tabelle mancher verstehen. Ich würde Günter Koch zitieren, die alte Radiolegende. Wir melden uns vom Abgrund.
Sehr gut. Guck mal, Stimmung ist direkt gesetzt. Ist das nicht schön? So, ich möchte mich bedanken bei Halloween Amsel, bei Per Zengerli, Jascha und Gospod. Sie alle unterstützen den Rasenfunk finanziell. Der Rasenfunk ist, wie ihr wisst, Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Er finanziert sich allein durch die HörerInnen. Und wenn ihr das auch tun wollt, dann schaut doch mal auf rasenfunk.de/supportersclub vorbei. Die Spenden finanzieren nicht nur den Lebensunterhalt von Max, sondern ermöglichen eben auch, dass die Gäste ein Honorar bekommen und Menschen wie ich oder Eva den Podcast ebenfalls moderieren können. Das macht also alles großen Spaß und Sinn. Und wenn ihr euch daran beteiligen wollt, macht das sehr gerne. Weiter in den Hausmitteilungen. Ich gebe mal eine kleine Roadmap durch der Rasenfunk-Veröffentlichung dieser Tage, denn aktuell steht ja viel an. Rausgekommen ist zum Beispiel ein Tribünengespräch von Max mit Jupp Dehl, Ex-Profi von Bochum und Leverkusen und Chef von Sportcast und er redet über die Produktion von Bundesliga-Bildern. Das ist am vergangenen Sonntag erschienen. Am Montag ist der große Saisonrückblick zur Frauen-Bundesliga erschienen. Da freue ich mich auch drauf, das zu hören. Ich glaube, über 3 Stunden geht die Nummer. Also ich glaube, danach ist man wirklich topfit, was das Ganze angeht. Am morgigen Mittwoch solltet ihr diese Folge, die ihr gerade hört, sehr rasch hören, kommt der Bundesliga-Männer-Fokus mit den Vereinen Eintracht Frankfurt, SC Freiburg und Borussia Dortmund. Und ab Montag geht's dann endlich los. Der Rasenfunk Royal eröffnet seine Pforten mit der Bundesliga der Männer. Und dann werden auch da alle Teams, wie ihr es kennt, in Hülle und Fülle besprochen. Das wird Spaß machen. Und nun zu dieser Folge und zu dem Folgenkonzept. Wir weichen das gewohnte Konzept dieser Zweitliga-Sendung mal ein wenig auf. Ihr kennt das normalerweise, ist es so, dass es hier immer eine kurze Lage der Liga gibt und dann reden wir relativ hart getrennt thematisch über die beiden Vereine der Sendung. Das wird dieses Mal nicht ganz so sein. Anstatt der Lage der Liga und dann diesen beiden Parts gucken wir heute eher allgemein auf das Aufstiegsrennen und den Aufstiegskampf vor dem finalen 34. Spieltag. Und wenn wir dank der fantastischen Gäste sicherlich dann auch tiefer in Köln und Fürth blicken werden und trotzdem, oder in den Abgrund, wie Michi es gesagt hat. grundsätzlich ist es eben so, dass wir eher das diesmal zweigeteilt machen. Was passiert oben, was passiert unten, was geht bei den jeweiligen Teams? Und wir haben auch nicht nur die Unterstützung von Jan-Lukas und Michi, sondern von Sprachnachrichten. Wir haben uns die Einschätzungen zu den Teams, für die es noch um was geht, dazu haben wir uns Einschätzungen einholen lassen von JournalistInnen, ExpertInnen, PodcasterInnen der jeweiligen Vereine. Also auch da haben wir nochmal mehr Insights. Das wird also eine wirklich runde Episode. So, es kann eigentlich nur noch an meiner Moderation scheitern. Ich hoffe, das wird was. Dann lass uns doch mal in die Lage der Liga nach dem 33. Spieltag schauen. Und wie gesagt, wir schauen erstmal auf den Aufstieg. Da hole ich euch vielleicht einmal thematisch ab. Der KSC, Hannover 96 und auch der 1. FC Magdeburg haben sich nach dem letzten Spieltag offiziell aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Ich glaube, vor allem für den FCM wird das die bitterste Nachricht sein. Doch bei nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen schien dann auch wirklich die Luft auszugehen. Zuletzt dann eben die entscheidende Niederlage im direkten Duell gegen Paderborn. Hätte man da gewonnen, dann wäre man noch voll in der Verlosung gewesen. Man war ja vor kurzem sogar noch Dritter. Und für Karlsruhe und 96, seien wir ehrlich, gab es auch eher nur noch theoretische Chancen, dann einzugreifen. Nicht mal die gibt es jetzt nur noch. Und ja, dementsprechend gibt es jetzt aktuell nur noch 5 Teams, die oben mitspielen, beziehungsweise 4, die um den Aufstieg spielen, glaube ich. Denn der HSV spielt ja nun nicht mehr um den Aufstieg, sondern er hat es geschafft, nach 7 Jahren tatsächlich, er ist aufgestiegen. Durch den fulminanten 6:1-Sieg gegen Ulm steht die Erstligarückkehr fest. Mit nun 59 Punkten geht es nur noch darum, ob der HSV Erster oder Zweiter wird, ob er am Ende sogar eine Schale in der Hand halten wird. Wäre dann ja auch der erste Titelgewinn seit vielen Jahren, auch wenn die Zweitligameisterschaft da oft nicht so hoch gehängt wird. Aber Titel ist Titel. So, und wie es jetzt gerade um den Emotionshaushalt beim HSV bestellt ist, da holt uns Nando Silva ab vom Podcast Volksparkgeflüster. Wir hören mal rein.
Moin aus Hamburg in den Rasenfunk und Grüße an dich, Max, sowie an deine Gäste und natürlich an die gesamte Hörerschaft dieser Folge. Hier ist Nando vom Volksparkgeflüster und während ihr gerade über Köln und Fürth sprecht und die sportliche knifflige Lage analysiert, sitze ich mittlerweile entspannt, aber immer noch total überwältigt zu Hause in Hamburg und versuche irgendwie alles zu sortieren, was hier diesem unglaublichen Wochenende in Hamburg passiert ist. Ob ich jetzt hier eine große Analyse zur Situation vom HSV hinbekomme, weiß ich nicht. Denn am Ende das Einzige, was zählt, ist, dass wir den Aufstieg geschafft haben, aus eigener Kraft zu Hause. Oder wie Sebastian Schonlauer immer so schön sagt, wir haben das Ding gezogen. Mit einem Trainer, der schon in der Kurve stand und alle Fanlieder kennt, der als Co-Trainer von Daniel Thun zum HSV kam und sowohl seinen ehemaligen Mentor als auch Tim Walter und Steffen Baumgart überlebte, dann das Ruder übernahm und in 20 Spielen 39 Punkte holte, nur 3 seiner 20 Spiele verlor und eben mit 48:22 Toren aus diesen 20 Spielen am 33. Spieltag den Aufstieg siegelte für uns. Der HSV wird wohl auch den Torschützenkönig stellen mit Davy Selke, hat den besten Angriff der Liga, was die geschossenen Tore angeht, die beste Tordifferenz. Und wenn man den Zahlen von Bundesliga.de folgt, stellen wir wahrscheinlich auch die beiden besten Vorlagengeber mit Dompe und Muheim. Aber vor allen Dingen ist es Merlin Polzin gelungen, die Mannschaft geschlossen hinter sich zu versammeln und darauf aufbauend eben auch in der Lage gewesen, schwierige Personalentscheidungen zu treffen, wie eben den Kapitän auch auf die Bank zu setzen. Etwas, was eigentlich immer undenkbar war, dass man den Kapitän einfach auf die Bank setzt, sondern das war alles möglich, weil er die Mannschaft eingeschworen hat und gesagt hat, es steht nur der Aufstieg über allem und nicht die Individuen. Und das hat wunderbar funktioniert. Das hat man in den ganzen Aussagen auch in den Medien der Spieler gesehen. Das hat man, glaube ich, auch auf den ganzen Themen gesehen oder auf den ganzen Bildern und Videos. Und ich war einer von gestern und ich war am Samstagabend auch einer der glücklichen Menschen, die das Privileg hatten, live im Stadion dabei gewesen zu sein. Und ihr kennt ja alle die Bilder und Videos zu der unglaublichen Freude über den Aufstieg nach 7 Jahren. Da sprechen diese Eindrücke einfach eine viel klarere Sprache als Worte, die ich hier zum Nacherzählen nutzen würde. Daher vielleicht ein bisschen was, wie es mich persönlich getroffen hat. Mich hat es nämlich nach beim Abpfiff komplett umgehauen. Da liefen mir die Tränen übers Gesicht. Da fiel alles von mir ab. Es war wie so eine Reinigung der Fanseele. Und ich will auch aktuell noch gar nicht an die Herausforderungen der Bundesliga denken. Wir wollen hier in Hamburg alle rund um den HSV diesen Moment genießen. Wir freuen uns auf den 19. Mai und einer Doppelaufstiegsfeier auf dem Rathausmarkt. Denn, und da komme ich gerade auch jetzt am Sonntag, als ich euch die Nachricht schicke, wieder vom Volkspark. Unsere HSV-Frauen haben es eben gerade im vorletzten Spiel der Saison zu Hause im letzten Heimspiel wie die Herren am Samstagabend klargemacht und steigen ebenfalls in die Bundesliga auf. Der HSV ist also wieder da und wir freuen uns so sehr. Servus an den Rasenfunk und ein Moin an die Bundesliga der Männer und der Frauen. Die Raute ist wieder da. Liebe Grüße aus Hamburg.
Ja, also Emotionshaushalt haben wir damit abgesteckt, glaube ich. Ich glaube, diese ganze Stadt wird noch ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate davon elektrisiert sein, was da gegen Ulm passiert ist. Michi, hattest du in den letzten Tagen, Wochen doch nochmal Zweifel, dass das anbrennt? Oder hattest du dann auch das Gefühl, nee, unter Polzin, das fühlt sich jetzt tatsächlich schon mal richtig und final an? Dieses Gefühl hatte man ja eben, aber auch schon tausendmal.
Ja, es gab zwischenzeitlich mal so eine Phase, in der man nochmal Angst haben konnte um den HSV. Ich erinnere mich an so ein Spiel gegen Schalke, da hat man dann 2-2 gespielt, glaube trotz langer Überzahl. Das war dieses berühmte Topspiel am Samstagabend. Da hätte man nochmal denken können, dass es vielleicht eng wird, aber es war dann doch deutlich seriöser als in den letzten Jahren. Irgendwie, ich fand es auch von außen betrachtet deutlich sympathischer. Und ich fand den HSV auch deutlich besser als in den letzten Jahren. Ich habe die leidvolle Erfahrung gemacht. Kurz vor Weihnachten war ich im Volksparkstadion mit der Spielvereinigung. Da hat man diese Spielfreude des HSV auch gesehen, auch diese Offensivkraft, die da angesprochen wurde. Auch alle Namen hoch und runter zitieren, aber das ist einfach ganz klar die beste Offensive der zweiten Liga. Das ist keine allzu steile These und deshalb auch vollkommen verdient. Und man hat es einfach deutlich seriöser runtergespielt. Insofern ist man auch vollkommen verdient aufgestiegen jetzt und ich würde auch mal tippen, dass man vollkommen verdient Meister wird. Ich hätte fast schon deutscher Meister gesagt, da ist noch ein weiter Weg, aber zumindest mal deutscher Zweitligameister wird.
Ja, Lukas, ich habe deine Emotion gesehen, als der Name Davy Selke fiel. Also wie neidisch blickt man gerade vom Rhein an die Elbe, wenn man an diesen Jahr dann am Ende jetzt eben finalen Aufstieg blickt, dass man eben nicht mehr zittern muss beim HSV und dass man mit Davy Selke ja den Torschützenkönig der zweiten Bundesliga stellen wird. Wie blickt man da auf den Tabellennachbarn?
Ja, also von mir muss natürlich auch als erstes ein herzliches Glückwunsch kommen zum Aufstieg und ich sehe es auch so, dass es extrem verdient war. Und ja, das mit Davy Selke ist natürlich so eine Sache, da kann man gefühlt gleich einen ganzen Köln-Schwerpunkt drum aufmachen, weil es Sportdirektor bzw. Geschäftsführer Sport und Transferpolitik, Transfersperre, da sind alle FC-Themen im Prinzip in einem drin. Wenn man Davy Selke sieht, ist es, glaube ich, für mich einfach, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass beim HSV sehr oft so Nervenflattern aufkam, dass es gerade hieß, Merlin Polzin hat es geschafft, die Mannschaft hinter sich zu versammeln. Ich glaube, da sind einfach dann so nicht unbedingt Spieler, aber Charaktere wie Davy Selke extrem wichtig. Und ich hatte immer wieder das Gefühl, dass er emotional vorangeht. Gleichzeitig ist er auch ein Stürmer, der halt für Zweitliga-Verhältnisse extrem treffsicher ist. Es fallen ja etliche Tore im Strafraum nahe vom Tor, weil er einfach clever ist und die Zweitliga-Innenverteidiger dann noch sehr gut einfach mal ins Boxhorn jagen kann. Mit einer Körpertäuschung links, dann geht er rechts und schon nickt er aus 2 Metern ein. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten 5 Wochen dieses gleiche Tor gesehen habe, auch gegen Ulm jetzt. Also das ist für, also ich habe schon den Terodde-Vergleich gesehen, weil es ja jetzt schon wieder unsicher ist, bleibt er in der Liga oder zieht er jetzt auch weiter und schießt vielleicht den nächsten Verein zum Aufstieg. Das führt jetzt ein bisschen weit. Der Hamburger sagte ja auch richtig, erstmal genießen, dann weiter gucken und planen. Aber ich glaube, Davy Selke war ein elementarer Bestandteil, nicht nur sportlich, sondern auch emotional.
Absolut. Und es war jetzt auch einfach wirklich überfällig. Bei aller Ironie, bei aller Häme, die man ja immer wieder auch anbringen konnte, dass ein Verein wie der Hamburger SV wirklich in die erste Liga gehört, auch wenn diese Floskel mittlerweile ein bisschen abgedroschen klingt. Ich glaube, da sind sich alle einig, dass die zweite Liga damit natürlich auch eine Attraktion verlieren wird. Auch das ist unbestritten. Aber am Ende, wie gesagt, überfällig. Schön und gut, dass das jetzt auch wieder so zusammengeführt wurde. Ja, es wurden die schönen Bilder angesprochen und da gab es viele, und vielleicht führt das jetzt auch zu weit, ich will es nicht zu weit aufmachen, aber ich bei Platzstürmen, ich muss mittlerweile sagen, ich brauche das wirklich nicht. Ich brauche das wirklich nicht. Ich finde, also zum einen, weil es einfach zu inflationär geworden ist, dass wie es jetzt mittlerweile bei jedem Konzert ein Moshpit gibt, gibt es mittlerweile bei jedem größeren Erfolg im Fußball einen Platzsturm. Und dann kommen die ganzen negativen Dinge hinzu mit, da greift kein Sicherheitskonzept mehr. Es gab, glaube ich, mindestens einen Schwerverletzten bei diesem Platzsturm. Dann ist an demselben Tag ja auch mit dem SSV Ulm eine Mannschaft abgestiegen. Die haben keine Zeit in dem Moment, irgendwie das zu verarbeiten auf dem Feld, weil sie Angst haben müssen, zertrampelt zu werden. Und ich weiß auch nicht, ob es der erste Instinkt von den HSV-Spielern ist, Fans umarmen zu wollen. Natürlich, man wird dann noch genügend Zeit miteinander haben zu feiern. Und wofür gibt's denn die Ränge im Stadion, wenn nicht genau für sowas? Ich weiß immer nicht. Aber ich möchte das auch keinem madig reden. Aber irgendwie muss ich sagen, in den letzten Jahren hat sich bei mir das klare Bild ergeben, ich brauche es wirklich gar nicht.
Ich meine, der HSV hätte das doch auch selbst erlebt in der Relegation als Zweitligist, dass Stuttgart auswärts beim HSV den Platz quasi gestürmt hat, beziehungsweise wollte, und das waren irgendwie seltsame Szenen. Wir haben das auch als Kölner ebenfalls mit Stuttgart beteiligt mal gehabt, da wo die in die durch das Endo-Tor kurz vor Schluss.
Ach, das war gegen Köln, ja.
Das war gegen Köln. Und da hat Stuttgart den Klassenerhalt geschafft. Sind auch natürlich immer so ein paar Hayopais, sag ich mal, die dann einfach nur zum Gästeblock laufen und meinen, den Dicken
nachlassen
müssen. Was irgendwie sehr seltsam ist, weil sie dann irgendwie so 100 Polizisten vor sich haben, die sie eigentlich schützen, aber so auf dicke Hose machen. Grundsätzlich finde ich aber alles andere an einem Platzsturm, also klar, Sicherheitsrisiko stecke ich dann im Zweifelsfall als Fan nicht drin und ist sicherlich ein valides Argument. Ich sehe es aber aus emotionaler Komponente schon irgendwie so, dass es irgendwie muss der Druck heraus und dann fühlt es sich auch wahrscheinlich komisch an, auf seinem Platz sitzen zu bleiben. Ja, ich finde es schon irgendwie als Druck ablassen, finde ich es schon schön.
Dass ich das emotional nachvollziehen kann, das steht außer Frage. Am Ende müssen einfach alle wie Hertha im Olympiastadion spielen. Da gibt's so eine natürliche Selektion durch diesen Stadiongraben. Da schafft's einfach nicht jeder drüber. Das ist ganz praktisch. Aber ja, Michi, hast du da eine Meinung zu?
Ich habe eine Meinung dazu, dass ich sehr froh bin, dass alle HSV-Fans hoffentlich ihren einzigen Platzsturm jetzt gemacht haben, weil sie am kommenden Sonntag in Fürth spielen und ich keine Lust habe, dass dann nochmal alle auf den Platz stürmen und alles zerlegen oder mitnehmen und nochmal den Torpfosten absägen und nochmal das Netz und nochmal den ganzen Rasen.
Das habe ich mich aber auch gefragt. Es wurden ja sogar irgendwie die teuren Sitze rausgeschnitten und so.
Ja.
Dafür muss man ja erstmal das Utensil dabei haben, etwas rausschneiden zu können. Wie ist das denn passiert? Naja, also wie gesagt, Sicherheitskonzepte.
Man hat ja die Videos auch gesehen, wie das Stadion gestürmt wurde und im Live-Bild bei Sky hat man auch gesehen, dass da Menschen eine Nagelschere dabei hatten. Das sollten jetzt keine Dinge sein, bei denen es allzu schwer ist, sie ins Stadion zu bekommen, glaube ich.
Wahrscheinlich.
Nachdem ich auch schon viel erlebt habe.
Ich möchte ganz kurz mich freisprechen. Ich habe damals in Fürth, denn dort war ich auch schon auf dem Rasen. Ich weiß nicht, ob das ein Wink mit dem Zaunpfahl war. Ich habe alles heile gelassen. Ich habe mich lediglich gefreut.
Natürlich. Natürlich, du hast immer sauber gespielt.
Es war auch ein komischer Aufstieg des FC damals in Fürth, weil da die Stimmung ja auch etwas angespannt war. Ich erinnere mich noch.
Ja, wenn man beim ersten FC Köln aufsteigt, dann eher mies gelaunt. So. Schauen wir mal. Gut, ich wollte auch diesen Aufstieg und diese Bilder auch an sich gar nicht madig reden, aber ich dachte mir, ich bringe das mal an, weil man dazu ja auch vielleicht eine differenzierte Meinung haben kann. Ansonsten, wie gesagt, überfällig, geil, super. Und dann geht's jetzt für den HSV im letzten Spiel gegen Fürth um die Meisterschaft. Michi, dein Bauchgefühl zum Spiel, das stecke ich jetzt schon mal ab.
Mein Bauchgefühl ist gar nicht mal so gut, weil die letzten Wochen und Monate mit der Spielfahne gezeigt haben, wenn man diese Defensive beschäftigt, dann macht sie Fehler. Dann macht sie diese von Jan Lukas angesprochenen komischen Bewegungen, die Zweitliga-Verteidiger machen und die Davy Selke ausnutzen kann, die aber auch Robert Glatzel ausnutzen kann, die Sahidi ausnutzen kann, die Dompe ausnutzen kann. Ich könnte jetzt die ganze Offensive des HSV aufzählen. Und wenn wir schon mal springen, Fürth hat die viert schlechteste Defensive der Liga. Es sind so viele Faktoren, die das für mich nicht so ja hoffnungsvoll machen. Andererseits hat Fürth vor 2 Jahren gegen den damals Tabellenersten SV Darmstadt gespielt, der auch schon aufgestiegen war und hat 4-0 gewonnen, dem SV Darmstadt damit die Zweitligameisterschaft noch entrissen. Aber bei aller Liebe für den SV Darmstadt und aller Sympathie, die man da haben kann, weil es doch ein sympathischer Verein ist, ein bisschen besser besetzt ist der HSV dann doch. Insofern liegt meine Hoffnung eher bei anderen Vereinen, über die wir vielleicht auch noch sprechen, dass die nicht mehr allzu viel holen an diesem Spieltag.
Das werden wir definitiv, aber erstmal, ja, Lukas, jetzt hole ich dich quasi ins Boot. Reden wir natürlich über den FC, der kommt tabellarisch nach dem HSV. Ich sag mal so, es waren turbulente Tage beim ersten FC Köln. Erst der erneut blutleere Auftritt beim 1:1 gegen Absteiger Regensburg, dann die Trennung von Gerhard Struber und Christian Keller, dann die nächste Rückholaktion von Trainerikone Friedhelm Funkel und mit ihm jetzt der so wichtige 2:1-Sieg beim ersten FC Nürnberg. Und jetzt steht man eben mit 58 Punkten auf Rang 2. Und bereits ein Unentschieden würde im letzten Spiel gegen Kaiserslautern zum Aufstieg reichen. Dann kann da keiner mehr rankommen. Ordne uns doch die letzten Tage bitte einmal ein. Wie bewertest du diese Trennung von Struber und Keller zu so einem späten Zeitpunkt in der Saison? Und wie verlief das jeweilige aus, bevor wir zu Funke selbst kommen?
Ja, also die beiden sind halt eng miteinander verknüpft. Im Prinzip war es so, dass Keller kam ins Amt, als man Conference League spielte. Und damals war Baumgart dermaßen fest im Sattel, dass da trainermäßig erstmal ja gar nichts passiert ist. Und ja, über mehrere Trainer, die dann so, beziehungsweise eigentlich nur über Timo Schulz und jetzt eben Gerhard Struber, ist man ja selten sportlich wirklich erfolgreicher geworden. Man ist mit Schulz, ja, sang- und klanglos, muss man ja mittlerweile fast sagen, abgestiegen. Man ist mit Gerhard Struber in die Saison gestartet, unter dem Vorzeichen Transfersperre, was das Ganze halt wirklich super schwer zu bewerten macht. Mhm. Und da gab's ja vor der Saison Leute, die haben gesagt, FC schafft's nicht ansatzweise oben mitzumischen und muss aufpassen, nicht zum neuen Schalke zu werden. Andererseits gab's in Köln Leute, wie eben auch Keller, der das vielleicht nicht öffentlich gesagt hat, aber die sehr stark an den Kader geglaubt haben. Und ja, so war das irgendwie eine ganz seltsame Saison, bei der man sich aber, und da erinnere ich mich auch ans erste Spiel gegen den HSV, mit sehr viel Euphorie gestartet ist, weil man eben Chancen gesehen hat, in der Zweitligasaison auf junge Spieler zu setzen, mit Jonas Urbik im Tor, Fink Gräfe als Linksverteidiger, in der Innenverteidigung hatte sich Julian Pauli durchgesetzt. Und zwar so eine, obwohl man keine neuen Spieler holen konnte, scheinbar eine Gelegenheit für so einen internen Mini-Umbruch. Mhm. Und die meisten werden sich erinnern, dass die ersten Spiele der Saison extrem spektakulär waren, dass man extrem offensiv gespielt hat, den Ball extrem hoch versucht hat, direkt wieder zu gewinnen. Und das war halbwegs von Erfolg gekrönt, aber auch schwer zu bewerten unter der Maßgabe, dass man überhaupt nicht weiß, wo man steht. Auch damals war die Liga schon eng. Man musste permanent Angst haben, nicht nach unten zu rutschen, weil man eben regelmäßig 3 oder 4 Tore kassiert. Gleichzeitig konnte man sich extrem darauf verlassen, dass man super hohe XG-Werte erzielt hat und eigentlich gefühlt jedes Spiel hätte gewinnen müssen. Nur das ändert halt nichts, wenn bis in den, ich glaube, Oktober hinein war es, bis zu Schlüsselspielen im Prinzip gegen Holstein Kiel im Pokal und dann eben bei der Hertha, schöne Grüße ja. An der Stelle, da im Prinzip es um den Job von Struber schon ging, weil man einfach doch den schnellstmöglichen Wiederaufstieg als Ziel ausgegeben hatte, was so die Hintertür offen lassen sollte. Ja, wenn es irgendwie nicht läuft mit dem Kader, dann muss es halt nächstes Jahr sein. Ja, und dann hat man eben alles umgestellt vom, also im Prinzip hat Struber dann alles umgestellt von seiner Idee des angeblichen RB-Spiels, von hohen Ballgewinnen und ja, hohes Pressing zu, ja, okay, wir mauern uns einfach irgendwie zu einem zurecht und wir haben eh die bessere Mannschaft und gewinnen dann 1-0. So, das war dann der Rest der Rückrunde und plötzlich war man irgendwie, wie er sagte, Wintermeister und keiner wusste so recht warum und man hatte auch irgendwie gar nichts mehr von dem, wie man in die Saison gegangen ist. Das ist jetzt ein ganz kurzer Recap. Ich hoffe, das ist in Ordnung der Saison.
Total, das schafft ja den Kontext.
Okay, genau. Und ja, so ging es dann irgendwie weiter. Und also das hat den Blick so ein bisschen verbessert. Also die Ergebnisse waren so mittelgar nach der Rückrunde. Aber man hatte eben noch diesen Puffer von, ja, aber eigentlich haben wir diese knappen Spiele sonst immer gewonnen. Die werden wir wohl schon wieder gewinnen. Und man hatte dann eben im Verlauf der Rückrunde ja eine der schlechtesten Offensiven. Also man schoss kaum Tore, kassierte auch nicht so viele. Aber gerade jetzt zum Ende hin ist da halt eben extrem die Luft ausgegangen. Es gab dann eben, ja, wenn man es jetzt kürzer fasst und den Blick jetzt wirklich auf die letzten Wochen von den beiden richtet, gab es also ganz final eben das 1-1 gegen Regensburg. Auch da muss man sagen, hatte man wieder extrem viele Chancen, hat sie nicht genutzt. Weswegen es dann auch so ein Interview von Keller gab, der sagte, ja, eigentlich kann man den Spielern nichts vorwerfen. Und man konnte eigentlich selten den Spielern was vorwerfen, weil sie eben alles gegeben haben. Mhm. Aber es war halt irgendwie auch dann eine Qualitätsfrage doch. Und man hat dann irgendwie den Kader scheinbar doch überschätzt. Man hat im Winter nicht gut nachgelegt, obwohl man viel Geld in die Hand genommen hat. Ja, und so hat sich so eine Lage zusammengebraust, dass letzten Endes man nicht mehr dem Ganzen vertrauen konnte, dass man eben kaum Tore geschossen hat, sobald man ein Tor kassiert hat, wie eben gegen Regensburg, war es extrem unwahrscheinlich, dass man selber zwei schießt. Gegen Hannover in der Woche davor hat man gar kein Tor gemacht. Davor, gut, war gegen Münster 3-1, davor aber bei Fürth 1-1, auch da wieder extrem viele Chancen vergeben. Davor gegen Hertha verloren, also es wurden kaum noch Tore erzielt. Also in den letzten Spielen, Regensburg, Hannover, Münster, Fürth und Hertha, das sind 5 Spiele, hat man 4-mal ein oder kein Tor geschossen. Und das war letzten Endes auch der Grund, warum dann Struber gehen musste. Und das, die Stimmung ist gekippt im Spiel gegen Regensburg. Es gab Struber-Rausrufe zuerst. Dann gab es am Ende, als Keller sich extrem unglücklich vor der Kurve, die ihn eigentlich immer geschützt hat, zum Sky-Interview gegangen ist, erst dann gab es im Prinzip die Keller-Rausrufe. Und Keller war bis zum Ende nicht bereit, Struber zu entlassen. Und Struber sollte aber gehen. So, das war eigentlich jedem klar, dass man da kein Vertrauen mehr hat, weil er seine eigene Idee im Prinzip auch ganz früh verraten hat. Man hat eben auf die Qualität nur gesetzt und nicht auf irgendeine fußballerische Idee. Ja, und gleichzeitig haben beide auch mit Köln ziemlich gefremdet bis zum Ende. Also Struber hatte weniger Zeit. Keller hat, die Stadt hat auch einer im Forum sehr gut geschrieben. Der Name ist ein bisschen schwer. Chiellino, glaube ich. Chiellino, wie auch immer. Das sehe ich ganz genauso. Keller hat die Stadt Köln nie verstanden. Ja, und so.
Woran, da grätsche ich mal kurz rein. Woran hat sich das denn geäußert? An der Kommunikation oder, und wie
war die dann? An der Kommunikation. An der Kommunikation. Also emotional war das einfach, also das ist ja sogar ein, meiner Meinung nach, ein gutes Gegengewicht. Ich war in seinen Einschätzungen sehr oft bei ihm und habe mir eigentlich bis zum Schluss nicht unbedingt gewünscht, dass Keller geht, weil er eben rational sehr gute Entscheidungen getroffen hat. Allerdings muss man auch sagen, er hat es nie geschafft, eine Geschichte zu erzählen. Und der FC war in den letzten Jahren immer gut, wenn es Geschichten gab. Baumgart hat die Leute im Prinzip aufgeweckt. Stöger hatte seine ganz eigene Geschichte mit Schmadtke im Zusammenhang mit Ruhig bleiben, wie schon zitiert. Und es gab immer Geschichten. Und in dieser Saison hätte es total viel Raum dafür gegeben, eine schöne Geschichte zu erzählen. Dass man mit jungen Spielern Zeit gibt, dass man das sich halt nutzt, dass man die Akademie fördert. Aber alles, was bleibt im Nachhinein, ist so runterreden. Ja, puh, Druck vielleicht zu hoch, das Umfeld ist schuld. Wir haben so viel Druck. Ja, seid mal alle nicht so, erwartet nicht so viel. Und ja, das schafft halt im Prinzip das Gegenteil von dem, was man braucht. Man hätte so eine Aufbruchstimmung total gut schaffen können. Es waren alle bereit. Der Abstieg wurde klatschend im Empfang genommen. Und auch das ist kein Vorwurf an irgendwelche Fans, sondern die Spieler wurden extrem unterstützt. Die Spieler sind auch alle gerne geblieben.
Und das muss ich auch sagen. Also ich finde, wenn wir beim Thema Aufbruchstimmung sind, ich finde, am ehesten hat das ja eigentlich ausgelöst, das Gefühl, dann täglich eine Stütze des Spielers, des Kaders, seinen Verbleib verkündet hat. Und teilweise ja sogar nochmal verlängert hat. Das fand, natürlich werden die sich da vielleicht auch Ausstiegsklauseln reingeschrieben haben und so weiter. Aber erstmal dieses Signal zu senden, also ich glaube, dass ein Erik Martell oder so, solche Spieler hätten nicht bleiben müssen.
Auf keinen Fall. Und es war, deswegen war die Stimmung auch so schön. Das erste Spiel gegen den HSV war mit das Schönste, weil da eben, man hat es zwar verloren 2-1 und auch verdient verloren, aber man freute sich so richtig auf eine Saison. Okay, man hat jetzt gegen einen der Top-Favoriten verloren. Aber es waren die jungen Wilden, man hat sich Chancen rausgespielt, alle standen hinter der Mannschaft und das hat sich eben zwar in dem Sinne verbessert, dass die Mannschaft gewonnen hat, aber so an Emotionen war da sehr wenig. Man geht dann doch immer ins Stadion und unterstützt und irgendwann war aber der Moment, wo man dachte, ja, ey, aber so, es macht auch einfach keinen Spaß mehr. Und wenn du dann auch noch immer hörst, ja, das Umfeld erwartet zu viel, so, nein, wir erwarten ja eigentlich gar nichts. So, es wäre ja auch okay gewesen, mit einem jungen Kader noch ein Jahr zweite Liga zu spielen. Aber so, give me anything. So, irgendwas Unterhaltsames, ein schönes Spiel, eine junge Mannschaft, irgendwas. Und nichts davon war im Prinzip da. Und dann, wenn dann auch noch der Erfolg wegbleibt, sieht es halt sehr schlecht aus für einen Trainer. So.
Definitiv. Ergebnisfußball ohne Ergebnisse, dann kracht's meistens. Und diese zweite Saison in der zweiten Liga konnte man sich ja gefühlt nicht erlauben, weil man sich ja wahrscheinlich auch finanziell mit diesen ganzen Vertragsverlängerungen der Erstligaspieler ja auch etwas aufgebürdet hat. Also die Miners und so weiter, die werden ja auch für Zweitliga-Verhältnisse weiterhin sehr gut verdient haben. Und ich glaube, da hat man sich auch eine Fallhöhe geschaffen, dass es auch nach einem Jahr wieder hochgehen muss, würde ich jetzt mal vermuten.
Das glaube ich nicht mal. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der Verein ist mittlerweile, das ist ja der große Verdienst Kellers. Und da ist eben, auch das war in diesem Forenbeitrag sehr gut zusammengefasst. Der Keller hat es wahnsinnig gut geschafft, das auch auf sich zu konzentrieren und dann im Prinzip so eine Allgemeinzuständigkeit zu haben von, ich saniere den Verein. Und das hat er gut geschafft und es wird jetzt immer wieder gesagt, ja, freut euch auf die Mitgliederversammlung, wir werden so gute Zahlen vorlegen. Der Verein ist das erste Mal bereit, wieder Ablösesummen im Prinzip in anständigen Maß zu zahlen. Und das hat man im Winter auch schon gesehen. Nur auch da ist der Vorwurf, dass das Sportliche eben fehlt. Ich habe lange die Ausrede gelten lassen oder das Argument gelten lassen, dass eben diese Transfersperre war und diese Argumentation von, ja, man kann anderthalb Jahre sich vorbereiten. Sorry, wir wissen alle, dass man nicht anderthalb Jahre vorher einen Spieler sagt, ja, du wechselst bitte in 18 Monaten zu uns, sondern man muss dann eben im Winter gucken, wer ist überhaupt verfügbar. Ja. So, deswegen ist das vielleicht gar nicht so das große Problem, dass diese Vorlaufzeit da war. Trotzdem hat Keller das nächste Mal geschafft, den Kader falsch einzuschätzen. Man hat ja extra damals die Transfersperre aufgeschoben, um sich zu rüsten, um ein Fundament zu schaffen. Man hat Spieler verliehen, die jetzt auch zurückkommen und das Nachwuchsscouting ist auch sehr, sehr gut. Und deswegen glaube ich auch, dass man absolut bereit dafür ist, noch ein Jahr zweite Liga zu spielen. Es gibt Neuzugänge, die vielleicht sogar besser in der zweiten Liga erstmal Fuß fassen und dann wirklich ein Jahr zweite Liga spielen würden mit eben diesen jungen Leuten. Nur das ist dann eben, dann muss man sich auch darauf committen. Und jetzt spielen die ganze Saison doch die älteren Leute nach dem Motto, ja, wir können ja aufsteigen, wir sind die bessere Mannschaft. Ja, dann steigt aber jetzt bitte auch auf.
Ja, genau, das ist eben die Fallhöhe, die man sich dann eben schafft durch solche Personalentscheidungen. Apropos Personalentscheidung, Friedhelm Funkel, da sind wir jetzt angekommen. Hat man sein Wirken jetzt beim Sieg in Nürnberg bereits gespürt und was hast du überhaupt in dem Moment gedacht, als das wieder aufkam und dann ja auch insgesamt relativ schnell auch offiziell wurde?
Ja, also ich muss jetzt schon sagen, dass ich eher Typ vielleicht etwas fortschrittlichere Spielidee bin. Andererseits muss ich sagen, ich war selbst in Nürnberg und vom Kopf her kann ich das schon verstehen, dass so eine Mannschaft, die einfach dann eine Woche Training hat und da ganz viele einzelne Gespräche hört, die gesagt bekommt, ja, ey, ihr seid so, no matter what, ihr seid nach wie vor Favorit, ihr seid erster oder zweiter Platz, je nachdem, wie die anderen Spiele ausgehen, gewinnt, ihr seid stark genug, 4 Punkte zu holen, weil das ist die Mission. Ja. Ein Sieg, ein Unentschieden, so. Und da glaube ich schon, dass es gut tut, auch wenn die Mannschaft wohl, bin ich nicht näher dran, ich kann auch nur lesen, kein Problem mit Struber hatte. Im Gegenteil, es eher ein gutes oder sehr gutes Innenverhältnis gab und auch immer noch gibt, weil die Mannschaft sich sehr gut versteht. Vielleicht zu gut, wenn man auf etliche Kneipeneskapaden, die nach und nach
herauskommen. Da wollte ich gleich drauf eingehen, ohne zu Boulevardes zu werden, ja.
Genau. Also es ist ein sehr großes Wohlfühlumfeld hier. Und ich glaube trotzdem, dass es für den Kopf gut tut, wenn jemand Externes hinkommt und nochmal den Blick rauszoomt und sagt, okay, das ist die Situation, wir machen das jetzt. Und ich muss sagen, persönlich, in Nürnberg im Stadion war ich auch ganz seriös im Gästeblock natürlich und habe einfach ein gutes Gefühl gehabt. Also es irgendwie war, und das hätte ich unter dem alten Trainer nicht gehabt, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das gar nicht auf die Spieler auswirkt, einfach so einen Umbruch zu haben, ja, okay, wir spielen jetzt einfach dieses Spiel, wir sind besser und wir gewinnen es. Vorher hatte man, okay, wir haben jetzt 4 Spiele oder in 4 von 5 Spielen nur ein Tor geschossen. Funktioniert das? Oh, es wird doch nochmal eng. Und jetzt hatte man so, nee, da kommt jetzt einer, der hat es schon oft geschafft. Der sieht, was wir können, der sieht, was wir nicht können. Und da braucht sich jetzt auch gar keiner für neue Saisons irgendwie Gedanken machen. Wir steigen jetzt einfach auf und dann ist eh alles neu. Ja, das finde ich schon irgendwo erfolgsversprechend. Und ich, wie gesagt, ich bin oder war sehr gelassen, insbesondere im Stadion. Ich war mir absolut sicher, dass der FC das Spiel gewinnt. So ist es dann etwas kritisch noch gekommen mit Nachspielzeit und 1,5 Geschenken.
Wollte gerade sagen, also das hat er jetzt auch nicht aus eigener Kraft geschafft, der FC.
Ja, das ist dann wieder eine andere Diskussion um die Qualität der Liga. Und darauf hat man sich aber im Prinzip ja verlassen. Und es scheint zu funktionieren.
Scheint zu funktionieren, aber du hast es angesprochen, das ist dann eben dieser berühmt-berüchtigte Impuls, den man gesetzt hat mit dem Trainerpersonalie, dass man dann auch wie so eine Art Finale für seine Mannschaft schafft. 2 Spiele, okay, eventuell Relegation, dann 4 Spiele, aber man möchte ja diese 2 Spiele schaffen. Aber Glaubst du, dass es diesen Impuls mit jedem Trainer gegeben hätte oder was spricht dann besonders für Friedhelm Funkel und wie fandest du sein Auftreten in den letzten Tagen?
Ja, er ist einfach auch extrem ruhig. Also der hat alles erlebt. Sein Leben wird sich nicht dadurch verändern, ob die Mannschaft aufsteigt oder nicht. Im schlimmsten Fall geht er und hat es nicht geschafft. Und er kann aber auch unpopuläre Entscheidungen treffen, beziehungsweise Entscheidungen, die vielleicht sogar populär sind, aber die vielleicht weitreichendere Konsequenzen haben. Es wurde ein Ljubicic, dessen Wechsel feststeht, der sich seit Wochen scheinbar oder eigentlich seit Jahren scheinbar mit anderen Vereinen auseinandersetzt. Es gibt jedes Transferfenster Gerüchte. Es gab, glaube ich, 3 bis 4 Beraterwechsel in 3 Jahren. Und dass der Spieler Bundesliga spielen kann, hat er nun mal gezeigt. Aber leider irgendwie nur im ersten Jahr. Und seit dem Zeitpunkt gab es im Prinzip nur noch Gerüchte. Und da auch das war ein Spieler, wo man sagte, ja, wir haben Dejan Ljubicic, wir werden in der zweiten Liga stark genug aufgestellt sein. Es bringt halt nur nichts, wenn die Spieler ja nicht 100% geben, weil dann ist selbst die Liga oder dann ist jede Liga zu stark.
Ja.
Und das Erste, was Funke gemacht hat, war, ja, Ljubicic, wenn du nicht mehr so motiviert bist, ist absolut fein wahrscheinlich, dann bist du halt einfach raus. So, dann spielst du halt nicht, dann sind wir alle glücklich, beziehungsweise wir werden glücklicher, wenn du spielst, aber wenn du nicht spielen willst, dann sag's offen und ehrlich, du wirst nicht deinen Standing in der nächsten Saison bei mir verschlechtern. Ich bin eh nur 2 Spiele da. Willst du Teil dieser 2 Spiele sein, ja oder nein? Und ich glaube, dass das viel einfacher ist, wenn du ein Trainer bist, der kurz kommt, als wenn man jetzt jemanden geholt hätte, der sagt, ja, ich bin nächste Saison da. Hier, zeig dich mal, wer möchte nächstes Jahr spielen. Auch das bringt sicherlich sehr viele motivationale Aspekte. Aber doch glaube ich, dass es irgendwie einfacher ist zu sagen, ja, komm, hier ist jetzt einfach jemand für 2 Spiele, der hat es schon geschafft. Ich glaube, das hilft sehr beim Standing, dass man sich darauf verlassen kann, scheinbar. Ja, und deswegen ist vielleicht diese Zuversicht auch einfach da.
So, und jetzt letzter Spieltag, Heimspiel gegen Lautern. Du hast die Mission 4 Punkte schon angesprochen, 3 von 4 hat man. Und jetzt geht es für Lautern ja aber auch noch um alles. Die können noch in die Relegation rutschen. Was ist denn dein Bauchgefühl für dieses Spiel?
Ja, es gab ja lange die Konstellation von Lautern gegen Darmstadt, beziehungsweise lange in einer Halbzeit, aber es gab die Konstellation, dass Lautern raus aus dem Rennen ist. Auch da hat man aber schon erlebt, dass Vereine dann nochmal ein richtig gutes Spiel machen. So geht's für Lautern um was. Lautern muss gewinnen. Das heißt, es könnte auch, wie immer, diese Konstellation geben. Es steht unentschieden und ja gut, der FC muss dann nicht gewinnen, aber wird sicherlich auch einen Teufel tun, sich nur noch hinten reinzustellen. Lautern wird
Teufel.
Risiko gehen
guter
müssen.
Sitz.
ja, Lautern wird eben auf das Tor drücken müssen und es kann natürlich auch Vorteile bieten. Natürlich wäre es irgendwo auch schön gewesen, gegen eine Mannschaft zu spielen, für die es um nichts mehr geht. Kann gleichzeitig aber auch eine Drucksituation für Lautern schaffen. Also ich würde jetzt, auch wenn ich genau das tue, gar nicht so, als wenn ich im Rahmen der Mannschaft wäre, auf Lautern gucken, sondern das klassische Spiel für Spiel denken. Gut, es gibt eh nur noch eins im besten Falle, aber einfach auf sein eigenes Spiel schauen und sagen, jo, wir haben letzte Woche, also bei allem, wo du ja gleich auch noch drauf kommen wolltest, was jetzt drumherum gerade passiert, es ist ein Spiel gegen Kaiserslautern, das ist auch jetzt keine Übermannschaft. Sicherlich sind die stark und die können auch gewinnen, so. Aber wir spielen als erste FC Köln ein Heimspiel, wir können aufsteigen und das traue ich Funkel zu, genau diesen Blick und in dem Falle dann auch diese Geschichte zu erzählen.
Mehr Lust aufs Gewinnen als Angst vorm Verlieren. Ein Spieler, der da vielleicht nicht Teil sein von wird, vom letzten Spiel zumindest, ist Tim Lemperle. Der droht auszufallen. Kannst du uns diesen Fall einmal kurz erläutern? Denn von außen blickt man bei all den unterschiedlichen Berichten kaum noch durch, um ehrlich zu sein.
Ja, also ich weiß, also ich verfolge das schon. Ich wusste jetzt nicht, dass es nicht so eindeutig ist.
In den Nuancen gibt es da sehr unterschiedliche Berichte und die sind bei so einer Geschichte ja durchaus wichtig, habe ich das Gefühl.
Also dann, also was, alles,
hol uns mal ab, alles gut.
Genau, alles, was ich höre und gehört habe, auch da jetzt mit Fragezeichen offenbar, wenn es da so viele verschiedene Versionen gibt, ist, dass es diese, also FC spielt am Freitag in Nürnberg. FC gewinnt. Hat die Situation, man kann aufsteigen am Samstag, wenn Paderborn und Elversberg nicht gewinnen. Der FC seltsamerweise veranstaltet, aber auch da scheint Friedhelm Funkel das Gefühl gehabt zu haben, ja, okay, die Mannschaft braucht das, veranstaltet ein gemeinsames Schauen im Geißbockheim, mit Foto in der Lokalpresse, wie ein Fässchen Kölsch angeschafft wird und in die in den Kabinentrakt gerollt wird. Und man hatte im Prinzip gehofft, dass man da schon aufsteigen kann. So, das ist erstmal der Samstag. Danach soll es auch noch Feiern gegeben haben, extern von einzelnen Spielern. In der Nacht von Samstag auf Sonntag. Sonntag war immer noch trainingsfrei. Wie wir wissen und auch viel besprochen haben, ist der Aufstieg nicht geglückt. Heißt, es ist klar, nächste Woche Sonntag, 7 Tage von jetzt an, ist einfach unser entscheidendes Spiel um den Aufstieg. So, ein gewisser Herr Lemperle, dessen Abgang ja auch schon feststeht, und der jetzt auch nicht nur durch, also ich glaube schon, dass er, der ist aus der FC-Jugend und der trägt den Verein schon im Herzen, das will ich ihm wirklich nicht unterstellen. Trotzdem vielleicht aber auch schon ganz leicht so ein bisschen mal auf die Bundesliga-Tabelle guckt, was denn Hoffenheim so macht. Sagt sich, ach schön, Köln ist doch meine Stadt, hier gibt's dieses schöne Schiff Rhein-Roxy, da kann man schön Party machen am Sonntag, beziehungsweise zur Daydrinking-Veranstaltung zu gehen. Ja, ist dann eben dort und wird von von FC-Fans angesprochen. Hey Tim, was machst du hier? Durchaus wahrscheinlich im provokanteren Ton. Wir haben doch Sonntag Spiel um die Meisterschaft. Dann, was man, das ist natürlich, da war ich jetzt nicht dabei, was man so liest, gab's halt eben provokante Sprüche von wegen, ja, so viele Tore machst du auch nicht, dass du jetzt hier den ganzen Tag saufen kannst. Ja, heißt, Eskalation baut sich auf und am Ende des Tages soll wohl ein, ja, wie eigentlich, glaube ich, feststeht, ziemlich betrunkener Tim Lemperle dann eben von diesen FC-Fans, ja, wer weiß, ob er jetzt gestellt wurde, ob es einfach nochmal eine Auseinandersetzung gab. Auf jeden Fall ist die, ja, der Schluss dieses Zusammentreffens, was dann eben beim Verlassen des Schiffs, wo zu später Stunde was stattgefunden hat, ist die Konsequenz ein Nasenbeinbruch bei Tim Lemperle, der von eben diesen FC-Fans, die durchaus provoziert haben werden, zustande gekommen ist, beziehungsweise herbeigeführt worden ist.
Ich wollte gerade sagen, wenn sie sich Sorgen machen, dass Tim Lemperle vielleicht nicht auf dem Platz stehen kann, dann sollten sie ihm vielleicht auch nicht das Nasenbein brechen. Aber wie gesagt, wir kennen den genauen Tathergang natürlich nicht, aber passt genau nicht ganz in die Argumentation.
Auch da war ich in Fürth, wie in Fürth, nicht dabei. Ich bin ein Unschuldslamm.
Also so oft, wie du das heute betonst, muss ich Fragen stellen. Nein, Quatsch. Okay, also das ist die Situation. Und natürlich ist erstmal Tim Lemperle körperlich alles Gute zu wünschen. Das steht mal fest. Und dass sowas nie so enden sollte, steht, glaube ich, auch fest. Michi, Tim Lemperle kennst du sogar noch aus Fürth, fällt mir gerade auf. Das ist ja der Querverweis in dem Moment.
Den kenne ich noch sehr gut. Und er war ein sehr, sehr wichtiger Spieler, was in Fürth nicht immer alles so gesehen haben. Was aber dann offenbar wurde, als er nicht mehr da war. Ist ja meistens so, dass das, was man dann nicht mehr hat, dann irgendwann schmerzt, dass man es eben nicht mehr hat. Also einfach, und für Alexander Zorniger war er halt der perfekte Spieler, weil er halt der perfekte Pressingstürmer ist, der 35 bis 40 Sprints pro Spiel macht, die vielleicht nicht immer wichtig aussehen, die aber halt den gegnerischen Torhüter und die gegnerische Defensive dauerhaft beschäftigen. Insofern passt er ja auch gut zu einem Gerhard Struber, der auch aus dieser bekannten RB-Schule kam. Man hat aber auch am Anfang der Saison gesehen und auch jetzt während der Saison, ja, er hat einige Tore gemacht, aber wie vielleicht auch manche FC-Fans, sagt er auch gar nicht mal so viel, wie er machen könnte. Er kommt oft in die Situationen und ich bin sehr gespannt, wie er sich in der Bundesliga macht, also weil so viele Tore schießt er dann doch nicht. Also entweder hat er die am Ende einigermaßen gemacht, aber auch sehr, sehr viel vergeben. Wir kennen oft dieses zweite Jahr bei jungen Stürmern in der zweiten Liga zum Beispiel, das ist also ist bei vielen sehr, sehr wichtig. Er hat sich jetzt auch nochmal gesteigert im Vergleich zu Fürth, aber trotzdem bin ich sehr gespannt, wie er sich dann nächstes Jahr dann macht, wenn Hoffenheim dann in der Bundesliga bleibt.
Ja, das kann natürlich auch nochmal ein schwerer Schicksalsschlag werden, wenn am Ende die Vereine die Ligen tauschen und er dann in der zweiten Liga bleibt. Aber ja, Lukas, was würde denn jetzt rein sportlich fehlen, wenn Tim Lemperle im letzten Spiel nicht spielen kann? Ist das ein herber Schlag für die Mannschaft oder glaubst du, dass man das auch in anderer Besetzung dann über die Bühne bekommt?
Was man Tim Lemperle auf jeden Fall zugutehalten muss, im Gegensatz zu Dejan Lubicic, ist, dass er wirklich auch Vollgas gegeben hat, auch auf dem Feld. Er hat gegen Nürnberg das 1:1 vorbereitet und das 2:1 im Prinzip entscheidend vorbereitet, indem er dem Torwart den Ball abgenommen hat mit einem der gerade angesprochenen Sprints, wo man auch hätte sagen können, ja, kommt 90. Minute Nachspielzeit, wir brauchen 4 Punkte, das ist einer, wir gewinnen zu Hause. Und nein, Tim Lemperle geht nochmal nach, führt diesen Zweikampf gegen den Torwart und der Torwart kann erst den Ball verlieren, weil Tim Lemperle da ist. Plus, er legt den Ball noch quer, also auch da kann man jetzt keine Ego-Show unterstellen nach dem Motto, ja, der spielt eh nur noch für sich. Also ich glaube oder nehme ihm wirklich ab, dass er wirklich Lust hatte, noch den Aufstieg herbeizuführen, gerade auch als Spieler der Kölner Jugend, der wohl immer schon sich zu eher was Größerem berufen gesehen hat. Das ist ja bei Stürmern häufiger mal so. Schöne Grüße nach Stuttgart auch an Justin Diehl, aber gut. Ja, dem Lemperle hat alles gegeben, das kann man ihm nicht vorwerfen. Ja, das fehlt schon. So, das muss man halt klar sagen.
Und jetzt sagen wir aber mal, das klappt alles. Der FC steigt auf, das Kölsch fließt in Strömen, diesmal auch zum richtigen Zeitpunkt. Wie muss sich der Verein denn für die kommende Saison auf den verschiedenen Positionen dann aufstellen? Also vor allen Dingen auf, abseits des Feldes. Wir wollen jetzt hier keine Kaderanalyse machen, aber es fehlt ja ein Sportchef und es fehlt ja dann ein Trainer. Was für ein Profil sucht der Verein? Da hast du da schon ein Gefühl für und was wünschen sich die Fans?
Also man muss eine ganz kleine Kaderanalyse, keine Sorge, ich halte mich kurz, doch machen, weil das eben auch nochmal mit dem Abgang von Keller zusammenhängt. Wie gesagt, Transfersperre, aber er war eben Geschäftsführer Sport und das ist der riesige Kritikpunkt. Wir haben halt eine Mannschaft, die vor dem Abstieg komplett falsch eingeschätzt wurde und auch jetzt im Winter wieder falsch eingeschätzt wurde. Es fehlt seit immer im Prinzip ein Stürmer, auch wenn Selke da war. Das war auch dann, der war viel verletzt und man hatte keine zweite Option. Downs entwickelt sich absolut zu einem guten Spieler, hat auch nur noch ein Jahr Vertrag, was auch ein Kritikpunkt ist, dass ganz viele Verträge irgendwie nur schwer oder spät verlängert werden. Jugendspieler müssen alle den Weg über die zweite Mannschaft gehen, die aber dummerweise nur in der vierten Liga spielt und da kann man dann schon irgendwo verstehen, dass man sagt, ja okay, ich kann auch nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen, warum soll ich jetzt noch in der Reserve antreten? Und so ist halt eben ein Kader zusammengestellt worden, der teilweise die jungen Spieler vergrault, der in der Spitze aber nicht stark genug ist. Es gibt seit Jahren keinen Unterschiedsspieler. Es gibt niemanden, der aus nichts mal etwas macht. Kein Spieler schafft es im 1 gegen 1 im Prinzip Vorteile zu kreieren. Die vermeintlich großen Namen wie Luca Waldschmidt sind teilweise oder zeigen teilweise ihr Können, sind aber auch keine Spieler, die aus nichts etwas machen. Das ist nur Marc Uth und auch der ist immer verletzt. So, das heißt, man muss eben schon auf diesen Kader schauen und sagen, okay, da fehlt seit 2 bis 3 Jahren eigentlich alles. So, es wurde sehr viel, und es ist absurd, dass man immer noch diesen Namen nennen muss, von Skiri und Hector aufgefangen und die wurden bis heute nicht ersetzt. 1,5 Jahre ging es halt auch nicht, aber das war ein Unterschiedsspieler und ich bin felsenfest der Überzeugung, der HSV ist aufgestiegen, weil sie Spieler haben, die aus nichts eine Chance machen werden. Und das gibt's beim FC einfach nicht. Das ist so viel, und das kann man dann dem Trainer anlasten. In Teilen ist es aber sicherlich auch der Kader. Es gibt keine Spieler, die aus nichts eine Chance kreieren, die mal ins Dribbling gehen und, also, da fällt einem einfach niemand ein. Wer soll das beim FC sein? So, und das ist das große Problem, und deswegen erfordert's meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler Fans einfach viele neue Spieler, dementsprechend auch eine Spielidee, die irgendeine Idee mit dem Ball hat, was man extrem vernachlässigt hat, weil das eben darauf ausgelegt war, den Ball hoch zu gewinnen. Und das heißt, es wird im Prinzip ein Trainer benötigt, um darauf jetzt den Boden zu schlagen, der eine Idee mit dem Ball mitbringt. Und wer das sein wird, weiß ich nicht. Es geistern die üblichen verdächtigen Namen im Raum, wo ich jetzt gar nicht drauf eingehen muss, weil ich da auch keine Informationen oder irgendwas habe. Und gleichzeitig ist eben die kuriose Situation, dass man auch einen neuen Geschäftsführer Sport braucht. Es gibt von 3 Geschäftsführerposten aktuell nur einen, der besetzt ist. Und das ist der Finanzvorstand. Und ja, der Sportvorstand fehlt eben. Und die absurde Situation ist, dass zum Ende des Jahres erst ein neues Präsidium gewählt wird. Es ist klar, das alte Präsidium bleibt nicht. Und das führt jetzt zu weit, weil wir wollen den 34. Spieltag angucken. Aber es ist noch gar nicht richtig klar, soll jetzt der alte Vorstand eben noch einen Geschäftsführer einberufen?
Verstehe.
Oder wurschtelt man sich eben noch bis September durch und verpasst noch ein Transferfenster mit einer Ausnahme und sagt eben, ja gut, Kessler übernimmt das, er war vorher Sportdirektor unter einem Geschäftsführer Sport, der macht das übergangsweise, damit das neue Präsidium eben einen Vorstand vorschlägt. Das ist eine extrem tricky Situation, es gibt im Prinzip keine wirklichen Verantwortlichen. Und das ist halt dann doch ein bisschen amateurhaft. Und wenn man aufsteigt, wäre das sicherlich ein gutes Polster, aber dass dann automatisch alles besser wird, ist nochmal eine andere Frage.
Das ist nochmal eine andere Frage. Und ich glaube, damit können wir diesen FC-Schwerpunkt an der Stelle auch zumachen. Wir haben jetzt sehr viel drüber geredet. Und wie gesagt, viel ist eben dann auch eben abhängig von diesem letzten Spiel gegen Kaiserslautern. Und dann weiß man auch, ob man für die erste Liga planen muss, zweite Liga planen muss, ob man am Ende sogar Zweitligameister ist und dann wahrscheinlich gefühlt der traurigste Zweitligameister aller Zeiten, wenn man so in dieses Stimmungsbild guckt. Das ist schon auch immer wieder kurios bei Traditionsvereinen, wie da das Stimmungsbild manchmal ist. Aber ich kann es komplett nachvollziehen nach deinen Ausführungen. Und jetzt wollen wir dann weiterblicken und wollen auf einen Verein gucken, der es dem FC ja auch noch madig machen könnte. 3 Punkte hinter dem FC, aber mit einer mehr als doppelt so guten Tordifferenz ausgestattet. Die SV Elversberg steht derzeit auf Rang 3. Die Saarländer sind wohl das formstärkste Team aller Aufstiegsaspiranten. Seit 7 Spielen ungeschlagen, 15 Punkte in diesem Zeitraum und zuletzt ein spielerisch herausragender 3-0-Erfolg gegen Braunschweig. Die haben sie wirklich komplett auseinandergefiedelt. Gegen Elversberg wirklich hoch, zur Not über die Relegation. Das ordnet uns nun SVE-Fan Jonas aus dem Rasenfunkforum ein. Hier ist er.
Ein fröhliches Hallo aus Elversberg. Ich weiß nicht, wie es bei euch gerade ist, aber bei uns ist bestes Wetter und genauso ist auch die Stimmung bei uns, nämlich bestens. Und das, obwohl sich unser ausgerufenes Saisonziel Klassenerhalt in akuter Gefahr befindet. Aber mal Spaß beiseite, das ist natürlich der absolute Hammer, dass man am letzten Spieltag die Chance auf die Relegation hat oder sogar noch direkt aufsteigen kann. Es ist halt jetzt der Lohn für eine sehr gute Runde der Mannschaft. Und genauso wird es auch im Verein und bei den Fans wahrgenommen. Und im Gegensatz zu anderen Vereinen wie Köln oder Kaiserslautern, wo man halt noch schnell den Trainer rausgeworfen hat, weil man irgendwie eine Chance erkannt hat oder ein Ziel nicht aus den Augen verlieren möchte, gibt's diese Frage nach dem Was, wenn nicht eigentlich bei uns in der Form gar nicht. Denn so oder so wird es in der nächsten Saison einen Umbruch geben. Und so oder so wird es in der nächsten Saison erstmal wieder darum gehen, die 40 Punkte zu erreichen. Das heißt, im Verein und im Umfeld ist eigentlich keine große Fallhöhe da, beziehungsweise sie wird auch nicht geschaffen. Wir können ja jetzt vom Platz 2 bis Platz 6 noch alles erreichen. Und mit einem Sieg auf Schalke hätte man mindestens Platz 3 sicher, was allein schon der absolute Wahnsinn wäre. Ich persönlich hoffe, dass wir auf Schalke gewinnen, glaube aber gleichzeitig, dass der erste FC Köln gegen Kaiserslautern mindestens einen Unentschieden holt und wir somit in die Relegation gehen. Ja, aber das wäre natürlich auch schon, also Relegation in Elversberg, komplett irre. Naja, ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Sendung und sende Grüße aus Elversberg.
Ja, vielen lieben Dank, Jonas. Liebe Grüße zurück. Da ist die Stimmung ganz gut und das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen das Erfolgsgeheimnis in dem Fall bei Elversberg. Die haben so gar keinen Druck. Also egal, was jetzt noch passiert, das ist eine absurde Saison für die, eine absurd erfolgreiche Saison. Und wie Jonas das richtig erwähnt hat, sie spielen jetzt am letzten Spieltag gegen den FC Schalke 04, der nun auch wirklich formschwach daherkommt. Die Chancen auf den Sieg stehen also wirklich nicht schlecht. Michi, wie erlebst du Elversberg aktuell und glaubst du, dass sie am Ende Platz 3 holen?
Dass sie Platz 3 holen, da bin ich mir relativ sicher sogar mittlerweile. Also die Tordifferenz ist, wenn sie gegenüber dem SC Paderborn nicht mehr hergeben, kann ich mir zumindest nicht am letzten Spieltag vorstellen. Ja. Wenn in der zweiten Liga kann alles passieren, aber das glaube ich nicht mal. Nee, sie machen auf mich einen sehr guten Eindruck. Ich habe vorhin mal das Wort seriös benutzt. Das ist auch bei Elversberg der Fall. Also ich war auch dort im Februar mit Fürth in Elversberg. Das war im Stil einer Spitzenmannschaft, wie sie das runtergespielt haben. Ganz seriös ihre Chancen gemacht. Irgendwie defensiv einfach solide verteidigt, ohne jetzt größer aufzufallen. Es gab aber auch sehr spektakuläre Spiele. Also vor allem die Offensive, Aslani und Damar zum Beispiel, die ja auch wie angesprochen gehen werden. Also deswegen wird es da vor allem in der Offensive einen Umbruch geben, weil die beiden halt nach Hoffenheim zurückkehren. Mhm. Auch Elias Baum ist ja nur geliehen, der Rechtsverteidiger, der einen sehr großen Einfluss hat, der jetzt zuletzt ja auch 2 Tore gemacht hat. Vorletztes Spiel, also in einem der letzten Spiele auf jeden Fall hat er auch 2 Tore gemacht. Habe ich so beim Querschauen dann damals wahrgenommen. Also das ist einfach eine extrem klug zusammengestellte Mannschaft. Also es ist ja nicht so, dass Elversberg den Etat des Drittplatzierten in der zweiten Liga hat. Und auch nicht die, das sagen wir mal, der Verein und die ganze Struktur nicht darauf ausgelegt ist, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Also man sieht ja auch, wenn man die Spiele anschaut, im Stadion passiert sehr viel. Es passiert aber in einem erstaunlichen Tempo, was da im Stadion geschieht. Also jetzt ist die Haupttribüne ist neu gebaut. Die Hintertortribüne ist jetzt mittlerweile fertig, auf der unter anderem der Gästeblock steht. Jetzt wird die Gegend gerade neu gebaut. Also das wächst, auch die Infrastruktur wächst damit. Es gab ja auch schon mal einen Schwerpunkt, in dem das tiefer besprochen wurde. Auf mich macht das einfach insgesamt einen sehr guten, sehr soliden, sehr nochmal seriösen Eindruck. Insofern wird die SV Elversberg, auch wenn sie nicht aufsteigt, weiterhin eine gute Rolle in der zweiten Liga spielen, weil sie ja auch im Jahr zuvor Leistungsträger verloren haben. Also Janik Rochel zum Beispiel war einer der wichtigsten Spieler bei der SV Elversberg, ist nach Hannover gewechselt, man dachte, okay, da geht der wichtigste Spieler, da haben sie gar keine Chance mehr. Und dann holen sie einfach weitere Leihspieler und machen es halt wieder extrem gut. Und Horst Steffen ist für mich auch, ja, das ist schon ein bisschen Frank Schmidt Light. Also das ist wirklich, er ist halt lang schon da, macht einfach extrem gute Arbeit. Ich hoffe auch, dass er da einfach erhalten bleibt und die SV Elversberg weiter fördert. Das ist einfach eine zu schöne Geschichte. Klar, muss man immer einschränkend sagen, da ist auch Geld da und das ist jetzt kein Traditionsverein, wie es andere Vereine dieser Liga sind. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass da also Milliarden versenkt werden, übertrieben gesagt, sondern da ist eine gute Finanzierung da. Deswegen kann man sich auch einiges leisten. Deswegen kann man so ein Stadion nochmal schnell umbauen. Aber sie machen einfach auch extrem gute Arbeit und das würde ich schon mal sehr lobend hervorstellen. Und würde mich freuen, wenn sie dann gegen Heidenheim spielen. Aber wie wir im letzten Rasenfunk auch gehört haben, der 1. FC Heidenheim ist auch in guter Form. Also könnte das ein ziemlich gutes Fußballspiel werden in dieser Relegation.
Absolut, absolut. Und selbst Heidenheim ist ja als Relegationsteilnehmer noch nicht ganz sicher. Da haben wir eben drüber gesprochen. Da können es ja noch andere Vereine erwischen. Am Ende spielen da Damar und Aslani gegen Hoffenheim. Das kann das ja natürlich. Und dann plötzlich greift die ominöse Klausel, die dürfen gegen ihren Stammclub gar nicht spielen. Wer weiß. Naja, darüber unterhalten wir uns, wenn es soweit ist. Ich würde fast jetzt eine Runde weitergehen, denn wir haben hier wirklich noch viel zu besprechen. Und es gibt ja einen Verein, der punktgleich mit Elversberg ist. Deswegen lohnt es sich auch dann direkt da weiterzugehen. Und das ist der SC Paderborn. Die haben allerdings, wir haben es eben schon angesprochen, ein um 13 Tore schlechteres Torverhältnis. Das ist innerhalb eines Spieltags dann schwer aufzuholen. Und der SCP schien nach 3 Niederlagen in Folge, so zwischen dem 27. und 29. Spieltag, ja schon beinahe raus aus dem Aufstiegsrennen zu sein. Doch zuletzt 10 Punkte aus 4 Spielen und auch der Sieg jetzt im direkten Duell gegen Magdeburg haben den SCP zurückgeholt. Und wie da die Gemütslage jetzt aussieht vor dem Saisonfinale, schildert uns Marco Kornkrumpf vom Padercast.
Hallo zusammen, hier spricht der Marco vom Padercast, dem Podcast rund um den Sportclub aus dem schönen Paderborn. Einen schönen Gruß in den Rasenfunk. Ja, der 33. Spieltag ist vorbei. Wir gewinnen zu Hause gegen Magdeburg recht souverän mit 2-1. Ich denke, das Ergebnis geht in Ordnung. Ein besseres Team über die gesamte Länge des Spiels gesehen war sicherlich der SCP. Ja, von daher bei uns die Situation eigentlich relativ positiv. Man ist sehr zufrieden mit der eigenen Leistung aus den letzten Spielen. Womit man nicht ganz zufrieden ist, ist mit Leistung auf anderen Plätzen, vor allen Dingen der FC Nürnberg, der SFCN. Ja, es gab so einige negative Stimmen rund um den Einsatz des dritten Torwarts durch Miroslav Klose, der ja dann in der Nachspielzeit mehr oder weniger den 2-1-Siegtreffer für Köln auflegt. Ja, da gab es sowohl vom Trainer Lukas Kwasniok in der PK nach dem Spiel gegen Magdeburg einen Kommentar zu. Und ich glaube, Benny Weber, unser Sportdirektor, hat das auch kommentiert, dass das vielleicht nicht im Sinne des Erfinders ist, wenn es für andere Mannschaften noch um den Aufstieg gibt, solche Experimente in einem Spiel zu machen. Nun ja, es ist aber, wie es ist. Gut ist, dass Kaiserslautern noch gegen Darmstadt gewonnen hat und dass wir damit ja einen recht spannenden letzten Spieltag haben. Paderborn fährt voll besetzt, ohne Sperren, ohne Verletzungen, zumindest Stand heute, nach Karlsruhe. Und ja, ich denke, das wird kein einfaches Spiel. Da muss man sich schon drauf konzentrieren. Im Wildpark wird eine gute Stimmung sein und der KSC will seinen Fans sicherlich ja einen schönen letzten Spieltag bereiten und ja, Paderborn vielleicht auch das ein oder andere Stolpersteinchen in den Weg legen. Man muss dazu auch wissen, dass Lukas Kwasniok ja in Karlsruhe groß geworden ist und dort auch lange gespielt hat. Glaube auch Jugendtrainer war, bevor er dann weitergezogen ist in die große, weite Welt. Ja, und wie wird es denn am Ende des 34. Spieltags aussehen? Ich denke, das ist ja alles sehr kurios in den letzten Wochen. Die Endphase der zweiten Liga, es ist spannend bis zum Schluss. Und kurios wird es auch weitergehen. Ich glaube nämlich, dass die Schalke-Fans in der eigenen Arena Elversberg zuschauen dürfen, wie sie den direkten Aufstieg feiern. Ich glaube, dass Elversberg weiter marschiert und ja, die desolaten Leistungen von Schalke in den letzten Spielen sich auch am letzten Spieltag bestätigen und Elversberg dort einen sehr souveränen Sieg einfährt. Ja, und da Kaiserslautern gegen Köln in Köln gewinnen wird, weil ich glaube, Kaiserslautern wird Köln niederkämpfen, wird Elversberg direkt aufsteigen, so dass wir uns über einen Relegationsplatz freuen können, denn wir werden natürlich in Karlsruhe gewinnen. So meine Prognose, Daumen drücken. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Danke, ciao.
Das ist dann auch nochmal ein Hot-Take, wie es dann, so hot ist er nicht, aber ist schon eine Alternative zu den wahrscheinlich gängigsten Theorien, wie dieser 34. Spieltag enden wird und der Jan Lukas natürlich nochmal auf den Plan ruft. Was hältst du dagegen? Warum geht's nicht so aus, wie von Marco hier geschildert?
Ich finde generell gut, dass hier mal, wir hatten sehr gelassene Sprachnachrichten und hier wurde doch mal direkt gezündelt, sowohl ja, Feuer was ist Nürnberg drin. Angeht, als auch was den FC angeht. ja, also ich würde ganz kurz noch zu Elversberg ergänzen, weil er es ja auch angesprochen hat, dass
gerne.
Und wir es vorher sehr kurz nur in einem Beitrag haben, was wo ich Sorge habe, dass da die Elversberger Fans vielleicht sagen, dass es vielleicht ein bisschen kurz ist, dafür, dass sie ja wirklich gute Chancen haben, dass ich dieses Leihmodell von denen auch extrem spannend finde und dass man dadurch sich eben auch mal eben diese meiner Meinung nach so wichtigen Unterschiedsspieler reinholen kann. Das ist bei Paderborn ja jetzt ein bisschen ein anderes Modell und trotzdem halte ich da die sportliche Führung seit Jahren im Prinzip für sehr fähig. Man holt sehr gute Spieler rein, man hat trainerseitig sehr viel Konstanz, aber auch trotzdem irgendwie immer eine Weiterentwicklung. Ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt die primäre Stärke von Paderborn sehen würde, weil sie sowohl mit dem Ball für mich sehr durchdacht wirken, als auch gegen den Ball
das stimmt.
Ja, berühmt-berüchtigt irgendwie sind. Also man könnte irgendwie in beide Richtungen argumentieren, dass es sehr stark ist. Und trotzdem sind dann doch irgendwie immer mal Spiele dabei, wo man überhaupt nicht versteht, warum die dann so ausgehen, wie sie ausgehen. Zumal, ja, die Spiele gegen Köln waren jetzt auch nicht überragend. Man hat das Hinspiel, hat Paderborn gewonnen und auch verdient gewonnen. Und das Rückspiel war dann eben so ein seltsames Spiel, wo der FC das Spiel irgendwie gedreht hat, samt verschossenem Elfmeter von Paderborn. Und das war eben dann auch eines von diesen drei Spielen, was man verloren hat. Und doch sind sie jetzt wieder rangekommen. Und bei Paderborn tue ich mich wirklich am schwersten. Ich hätte eigentlich immer gesagt, das ist der größte Konkurrent um die Top 3.
Ja.
Weil ich sie eben in sehr vielen verschiedenen Bereichen sehr stark sehe. Und trotzdem würde ich genauso nicht ausschließen können, dass Karlsruhe da irgendwie nochmal einen schönen Saisonabschluss feiert und Paderborn die Seite zeigt, die ich nicht verstehe. Deswegen bin ich, was eine Einschätzung angeht, was Paderborn betrifft, total blank. Also ich kann da bei jedem Spiel immer ganz viel sehen und bin da vielleicht ein bisschen darauf angewiesen, dass ihr das mir erklären könnt, weil ich verstehe die nicht ganz.
Ja, ich glaube, ich kann es, also ich glaube schon, dass Lukas Krasniok die Qualität hat, diese Mannschaft an ihr absolutes Optimum zu bringen, aber dass dieses Optimum vielleicht unter dem liegt, was der HSV an Optimum haben kann oder Köln an Optimum haben kann und dass diese Schlagzahl so hoch ist, dass es dann auch mal Partien gibt, wo es vermeintlich unerklärlich dann nicht ganz reicht. Das war in der Rückrunde zum Rückrundauftakt gegen Hertha auch so. Das hat Hertha das Spiel gewonnen. Also Hertha war beileibe nicht die bessere Mannschaft, aber Paderborn hat sich gefühlt selbst ein Bein gestellt und ich glaube, da sind wir dann beim Thema individuelle Qualität und dass diese Mannschaft an ihr absolutes Limit kommen muss, um da oben mitspielen zu können und sobald sie dort nicht ankommen, sieht es vielleicht unerklärlich dilettantisch aus. Ja, aber das ist so mein einziger Erklärungsansatz. Ich glaube, daran nagte ja auch Lukas Krasniok in der Saison, dass er immer sagt, ey, wir holen das Optimum raus, aber wir brauchen eigentlich noch mehr individuelle Qualität, um dieses Optimum noch höher schrauben zu können. Und das passiert nicht. Und das hat ihn ja genervt. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptpunkte, weshalb er diesen Verein verlassen wird, weil er dann noch bessere Spieler an seiner Seite haben will, um dann wieder mehr erreichen zu können.
Jetzt hast du alles, was ich sagen wollte, mir vorweggenommen. Also so ich glaube tatsächlich, dass diese mangelnde, ist blöd beim Tabellenvierten, aber die mangelnde Qualität einfach der Grund ist, warum Lukas Krasniok öfter mal ausgetickt ist. Also ist ja nicht das erste Mal gewesen, hat er ja auch unter anderem zwei Torhüter vergrault in dieser Saison schon. Und also weil er halt einfach immer wieder so erfolgsbesessen, man kann das ja positiv sehen, das war in Fürth mit Alexander Zorniger ganz ähnlich, wenn man einen Trainer hat, der erfolgsbesessen ist und dann kämpft er halt gegen alles an, was diesem Erfolg im Wege steht in irgendeiner Form und in einer Mannschaft, die halt einfach auch darauf setzt, kluge Transfers zu tätigen aus unteren Ligen, dass sich Spieler entwickeln. Und Entwicklung verläuft halt nicht immer linear. Und wenn halt Spieler mal in ihrer Entwicklung 3 schlechte Spiele machen und man hat einen Trainer wie Lukas Kwasniok, der aber halt aufsteigen will, ganz klar, dann kommt das halt mal vor und dann konnte das auch nicht allzu gut verbergen. Aber trotzdem möchte ich auch nochmal unterstreichen, dass Paderborn auch wie Elversberg sehr kluge Transfers tätigt, zwar etwas andere Strategie, aber da schaue ich mittlerweile aus Fürth auch manchmal etwas neidvoll nach Paderborn, wie gut man da die Transfers tätigt.
Definitiv, haben wir auch so ein bisschen das Fürther Modell übernommen, auch mal einen Spieler überraschend aus der 4. oder 3. Liga ranzuholen und dann sehr schnell auf Zweitliganiveau zu bekommen und teilweise dann darüber hinaus. Und ich möchte es bei Elversberg auch überhaupt nicht unterschlagen. Also ich bin absolut baff, was die diese Saison machen. Also ich hatte ja auch den Zweitligaschwerpunkt mit Elversberg. Da haben wir lange darüber geredet, wie absolut irre das ist, wie die aus der 4. in die Zweitliga hochgeschossen kamen und auch jetzt eben ganz realistische Chancen haben, hochzugehen. Das ist schon einigermaßen irre. So. Gut, dann nächster Verein. Auch Fortuna Düsseldorf hat noch ein Wörtchen, nämlich im Rennen um den Relegationsrang zumindest mitzureden. Die 95er sind jetzt seit 6 Spielen ungeschlagen, übrigens wieder KSC, weshalb es auch für Paderborn schwer werden könnte. Die haben seit Februar zu Hause nicht mehr verloren, aber zurück zu Düsseldorf, die sind eben auch seit 6 Spielen ungeschlagen und haben sich so noch einmal an diese Aufstiegsränge irgendwie so herangerobbt, habe ich das Gefühl. Und stehen jetzt eben 2 Zähler hinter Elversberg und Paderborn. Und ob Düsseldorf noch an die 2. Aufstiegsrelegation in Folge glaubt, muss man ja sagen, erzählt uns Gianni Costa von der Rheinischen Post.
Nach dem Relegationsdrama in der vergangenen Saison, wo Fortuna Düsseldorf ja gegen den VfL Bochum gescheitert ist, könnte es in diesem Jahr ja ein Wiedersehen geben in der Relegation. Fortuna hat sich tatsächlich ein Endspiel erkämpft, was man selber zwar nicht mehr so in der eigenen Hand hat, aber immerhin, kleines Endspiel ist es. Am letzten Spieltag gegen Magdeburg könnte es wieder ein Relegationsplatz werden. Tatsächlich hat man in diesem Jahr ein bisschen das Gefühl, dass die Düsseldorfer weniger zu verlieren haben, als man das so in der vergangenen Saison bei dem einen oder anderen gewähnt hat. Die Stimmung ist relativ entspannt, weil man natürlich weiß, dass die Konkurrenz jetzt da schon ordentlich patzen muss, damit man nochmal eine Chance hat, wirklich oben anzuklopfen. Aber weil man auch sich selber eingesteht, dass diese Saison ja richtig, richtig wild gewesen ist, ein wilder Ritt, sehr, sehr unkonstant, was man aber allerdings natürlich auch mit vielen, vielen anderen Konkurrenten teilt. Von daher muss man sich natürlich nicht schämen, wo man jetzt steht. Am Ende, ja, für was wird's lang? Mein persönlicher Tipp ist, es wird Drama pur, weil das einfach Fortuna-DNA pur ist. Heißt also möglicherweise ein Sieg in Magdeburg. Aber ob das dann reichen wird, ich habe da so meine argen Bedenken und tippe auf ein Last-Minute-Tor noch von Elversberg auf Schalke, wodurch dann die Elversberger sich in die Relegation begeben würden. Für Düsseldorf wäre das in diesem Fall ja schade, aber kein echtes Drama, denn man hat nicht wirklich einkalkuliert nach diesem wirklich Tränen aus in der Relegation in der vergangenen Saison, dass es diesmal für ganz oben reichen kann. Und wenn man ganz ehrlich ist, es gab Mannschaften, die sind auch schon an solchen Erlebnissen zerbrochen, umso ehrbarer ist es, dass sich Fortuna aufgerappelt hat und ja in eine Situation gebracht hat, die man so lange nicht für möglich gehalten hat. Von daher, Daniel Thun hat gesagt, mit Blick auf das letzte Spiel, der Druck sei noch längst nicht abgefallen, denn man wolle noch was erreichen. Die Saison ist nicht vorbei und das hört man auch von allen Spielern so. Die glauben noch an ihre Mini-Chance. Was am Ende dabei herausspringt, man wird es sehen. Grüße aus Düsseldorf.
Ja, vielen lieben Dank. Jan-Lukas, wie blickst du denn auf die Saison auf der anderen Rheinseite? Zwischenzeitlich hatte man das Gefühl, dass Düsseldorf ja durch diese Liga schweben könnte. Also am Anfang sind die ja gefühlt davongeritten und dann kam es zur erwähnten Inkonstanz. Und glaubst du, dass Düsseldorf es noch ziehen kann oder ist das denn jetzt doch ein Spieltag vor Schluss, denn doch eine zu große Hypothek?
Ich glaube, da muss zu viel für passieren. Ich glaube, man kann in Düsseldorf glücklich sein, dass es eben, aber es klang in der Mimi auch durch, dass es noch um was geht. Und ich habe die Mannschaft im Prinzip in dieser Saison auch nicht als stark genug empfunden, auch wenn es eben diesen guten Start gab. Ich finde, man hat sehr stark gemerkt, dass viel von Zulis letztes Jahr abgehangen hat. Auch da wieder Stichwort, also ich sag's vielleicht heute zu oft, aber ich habe wirklich das Gefühl, man braucht einen überragenden Spieler in seiner Mannschaft. Und dass das in dieser Liga sehr viel hilft. Und ich habe Düsseldorf in diesem Jahr, muss ich sagen, auch vielleicht geprägt durch die Spiele gegen den FC, wo man zweimal als Köln deutlich stärker war. Und das ja bestimmt nur mal ein bisschen meinen Blick, weil so viel und so gern ich auch Einzelspiele von der zweiten Liga gucke, man doch immer einen besonderen oder den Bias sehr stark daran hat, wie spielt der Verein gegen meinen Verein, beziehungsweise mir geht das so. Da war Düsseldorf zweimal ziemlich schwach und letzten Endes ja glaube ich einfach, dass die Mannschaft dieses Jahr nicht stark war oder stark genug war. Ich finde, man braucht sich da auch dann nicht schämen. Ich fand den Punkt sehr gut, dass es halt emotional nach so einer verlorenen Relegation, also das, da muss man wirklich erstmal oben mitspielen nochmal, und das hat man geschafft. Da schafft es der Trainer auch, glaube ich, sehr viel Ruhe reinzukriegen mit Daniel Thun. Ja, und dann ist es halt eine Saison, die einfach wahrscheinlich auch keinem so richtig wehtut. Also ich denke nicht, dass man da jetzt irgendwie unzufrieden ist, dass das Umfeld groß mehr erwartet hätte. Natürlich wäre man glücklich gewesen. Und ich kann mir aber jetzt nicht vorstellen, also ich kann mir schon vorstellen, dass entweder Elversberg auf Schalke oder in Paderborn in Karlsruhe, dass einer von beiden vielleicht doch ein bisschen auf einmal was zu verlieren hat. Wobei eigentlich haben die nichts zu verlieren. Aber dass irgendwie der mentale Druck dann doch vielleicht ein bisschen groß ist, aber dass beide patzen, sehe ich eigentlich nicht, weil beide wirklich zu stark dafür sind. Und dementsprechend gehe ich nicht mehr davon aus, dass Düsseldorf oben noch mitspielt. Auch wenn es natürlich ein spannendes Bild wäre, wenn Düsseldorf wieder Relegation spielen würde, aber ich glaube, das wird nicht so kommen.
Köln und Düsseldorf Hand in Hand nach oben, wäre das nicht schön.
Mit Blick auf die Tordifferenz muss man ja auch sagen, es müssten ja auch Elversberg und Paderborn verlieren. Also ein Unentschieden, ja. Eines der beiden Teams würde ja schon reichen, um dann auf Platz 3 zu bleiben, weil die Fortuna wahrscheinlich jetzt nicht entweder 6 oder 19 Tore aufholen wird.
Das stimmt. Aber wie gesagt, es würde nicht im ähnlich tiefen Tal der Tränen enden. Wahrscheinlich hätte auch nicht gedacht, dass die da oben direkt wieder mitspielen. Die haben im Sommer ja nicht nur Zolis verloren, sondern sie haben Yannick Engelhardt verloren, der nach Como gewechselt ist. Ao Tanaka ist nach England gewechselt. Es gab dann auch so Spieler, die vielleicht auch erst im Winter, Felix Klaus, gewechselt sind zu Greuther Fürth. Ist im Winter gewechselt, richtig?
Der Fürther Junge kam im Winter nach Hause, so wurde es tituliert.
So ist die Formulierung, stimmt, darauf haben wir uns geeinigt. Nein, aber dementsprechend gab es da ja offensichtlich einen größeren Umbruch. Sie haben auch viele junge Spieler dazu geholt und dass das dann erstmal so zündet, hat vielleicht wieder gewisse Erwartungen geweckt. Aber wenn die am Ende die Saison dann eben rund um Platz 5 beenden, dann ist das, finde ich, für Fortuna Düsseldorf eine völlig okaye Saison. Zumal das ja auch gleichzeitig bedeutet, sie haben keinen Druck jetzt vom letzten Spieltag. Sie müssen jetzt auch nichts mehr erreichen, sie wollen es erreichen. Das ist, glaube ich, die fast schönere Ausgangslage. Da geht man dann vielleicht etwas unverkrampft an dieses letzte Spiel gegen Magdeburg, die zwar ein starker Gegner sind, doch eben auch einer, der in den letzten Wochen einen sichtlichen Formabfall ertragen musste. Also da ist schon durchaus was möglich. Ja, und was ist noch möglich für den letzten Club, der sich für solch ein spannendes Aufstiegsfinale qualifiziert hat, nämlich den ersten FC Kaiserslautern auf Tabellenplatz 6, ebenfalls 2 Punkte hinter Elversberg und Paderborn, also dementsprechend eine quasi identische Ausgangslage. Ja, die Roten Teufel haben extra für den Saisonendspurt und das Aufstiegsticket vor 3 Spieltagen den Trainer nochmal gewechselt. Thorsten Lieberknecht folgte überraschend auf Markus Anfang. Und ob diese Wette der FCK-Führung aufgegangen ist und ob man auf dem Betze noch an den Tabellenplatz 3 glaubt, erzählt uns nun Moritz Kreilinger vom Kicker.
Liebe Rasenfunk-Zuhörende, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte vor dieser Saison sicherlich nicht auf meiner Fußball-Bingo-Karte stehen, dass der FCK am 34. Spieltag noch die Chance auf den Relegationsplatz hat und auch Friedhelm Funkel in diesem Szenario wieder eine entscheidende Rolle spielt. Ja, nur diesmal halt nicht als Trainer vom FCK, sondern vom kommenden Gegner Köln. Aber ich glaube, die Aufstiegsträume in Kaiserslautern, die sind nicht mal ganz so groß, weil das Szenario kennt ja jeder. Und es müsste ja sehr, sehr viel zusammenkommen. Elversberg und Paderborn haben beide das deutlich bessere Torverhältnis. Das heißt, sie müssten ihre Partien verlieren am 34. Spieltag. Düsseldorf gleichzeitig darf nicht gewinnen. Naja, und man selbst muss halt auch noch gewinnen, und zwar gegen Köln. Und genau das war halt in dieser Saison das Problem vom FCK, dass er gegen die Spitzenteams zu wenig Punkte geholt hat. Von den 5 Mannschaften, die aktuell in der Tabelle vor dem FCK spielen, hat der FCK in 10 Spielen nur 3 Spiele gewonnen. Und das ist halt einfach zu wenig. Es ist so ein bisschen paradox zu den letzten Jahren, wo Kaiserslautern regelmäßig gegen die kleineren Teams und die im Tabellenkeller standen, gestolpert sind. Und das hat sich dieses Jahr so ein bisschen verändert. Ja, vor der Saison hätte, glaube ich, jeder dieses Szenario, das es jetzt gibt, mit Kusshand genommen. Aber so nach dem Saisonverlauf ist es jetzt doch, glaube ich, so eine leichte Enttäuschung, weil es war einfach mehr drin. Man hätte mit dem ein oder anderen Punkt quasi jetzt schon den sicheren Aufstieg in der Tasche haben können. Und ja, dann Markus Anfang hat dann diese 3 Spiele in Serie verloren, woraufhin er dann gehen musste. Und Thorsten Lieberknecht ist jetzt 7 Punkte aus 3 Spielen. Das klingt jetzt erstmal sehr gut. Ob es mit Markus Anfang mehr oder weniger geworden wären, das werden wir nie erfahren. Aber die Mannschaft hat jetzt in den letzten 3 Wochen auch nicht überzeugt spielerisch. Lieberknecht hat relativ wenig verändert, was das Personal angeht, und auch mehr oder weniger die Grundformation übernommen. Es ist vielleicht ein bisschen der Unterschied, während Markus Anfang ja so ein Fußballideologe ist, der so seine Spielidee auf eine Mannschaft übertragen will, ist Thorsten Lieberknecht eher so ein Pragmatiker, der schaut, was er hat und was er damit umsetzen kann. Und ja, vielleicht ist es genau das, was die Mannschaft in den letzten Wochen gebraucht hat, und jetzt zumindest diese 7 Punkte einzufahren, um sich die Minimalchance für den 34. Spieltag in Köln noch aufrecht zu erhalten. Aber ja, wie gesagt, es müsste viel zusammenkommen. Und dann sind wir mal gespannt. Dann es wird im Sommer auf jeden Fall einen größeren Umbruch geben. Der FCK hat einige Leihspieler in seinem Kader. Der FCK hat mit Ragnar Ache und Daisuke Yokota 2 Offensivspieler. Der eine ist geliehen. Ache wird sehr wahrscheinlich den Verein verlassen, weil Angebote sind auf jeden Fall da. Das heißt, der FCK wird nächstes Jahr ein anderes Gesicht zeigen. Und ich schätze, dass es in der 2. Liga sein wird.
Vielen lieben Dank für die Einschätzung, Jan-Lukas. Ragnar Ache, ich habe gehört, der möchte Bundesliga spielen. Wäre das nicht jemand als Knipser?
Ja, ich habe mir von einem anderen Gast gehört, dass die SV Elversberg da dann Interesse haben dürfte. Nein, ich weiß es nicht. Also ich kann jetzt noch keine Transfergerüchte zu Bundesliga-Spielern ernst nehmen. Also die wäre natürlich mal jemand, der Tore schießen würde im besten Falle. Genauso ist aber in der Trainerposition halt so, ja, das wird das jetzt jemand, der unbedingt Bundesliga coachen will. Ache ist sicherlich jemand, der dann eine gewisse Komponente in diesem Spiel sein wird, weil er eben dieses nachgesagte FC-Interesse hat. Und es wäre natürlich dann ein Kuriosum der Geschichte, wenn da etwas passieren würde. Man mag sich kaum ausmalen.
Geschichten, die wirklich ausschließlich der Fußball schreibt.
Also man könnte eine Tasse darüber entwerfen. Ich glaube, oder es hörte sich sehr nach 2. Liga Aufstiegsmannschaft oder Aufstiegsaspirant an, dass man denkt so, ja, hätten wir da mal eine Phase weggelassen, dann hätten wir einfach diese 2 Punkte mehr, dann wäre alles anders.
Die 2. Liga ist auch die Liga der verpassten Chancen.
Genau, das ist schon so. Das ist genau das. So, also wir haben es bei Paderborn gehabt, wir haben es bei Düsseldorf gehabt, beim FC sowieso. Alle Mannschaften haben auch in 2025 noch irgendwie eine Phase drin gehabt, wo man denkt, warum? So, und ich fand trotzdem, dass es irgendwie spannend klang mit Thorsten Lieberknecht als pfälzische Friedhelm Funkel, so einfach pragmatisch das, was da ist, bisschen nochmal mitnehmen und gucken, was so geht. Die Konstellation ist natürlich wirklich so, dass man einfach, sobald Elversberg oder Paderborn führen in der 2. Halbzeit, dass ich da auch schon vorstellen könnte, weil sowas kommt ja dann doch, wahrscheinlich wird es der FC auch durchsagen. wobei für den FC ist ja auch schlecht, aber wenn der Autor dann weiß, dass es vielleicht doch nicht mehr um alles geht, dass man dann so ein bisschen vielleicht auf enttäuschte rote Teufel setzt, wenn es irgendwie gerade nicht läuft, aber andererseits würde es dann die Stimmung auch wieder schlecht machen, ich weiß es nicht. Es muss so viel passieren, und da fand ich die Einschätzung auch eigentlich treffend. Wie sollte ich es mir auch anders anmaßen, wenn da jemand so nah am Verein ist? Ich fürchte, für Lautern wird es jetzt nicht mehr um den Aufstieg gehen, aber man weiß ja nie.
Michi, jetzt wurde aber ja mehr oder weniger genau für den Aufstieg der Trainer gewechselt. Also man hat ja schon sehr auf dieses Momentum gesetzt, um das noch irgendwie zu packen. Sonst hätte man ja die Saison mit Markus Anfang zu Ende bringen können, der sie ja auch erst in diese Situation gebracht hat. Das ist ja auch das Paradoxe an der Situation. Ja, er hat vielleicht 3 Spiele verloren, aber ansonsten hat er so viele Siege geholt und so begeisternden Fußball im Vergleich zur Vorsaison spielen lassen, dass man überhaupt in der Lage erstmal war. Wie blickst du denn auf so Trainerwechsel kurz vorm Ende?
Also der Zusatz im Vergleich zur letzten Saison war wichtig, weil begeistert fand ich den FCK jetzt nicht immer. Das war schon.
Genau, ich wollte das Bild aufmachen. Davor waren da so Leute wie Friedhelm Funkel, wie Gramotzes. Das ist dann schon ein Kontrastprogramm.
Ja, und das hat ja auch gedauert. Also es war ja klar, dass so eine Mannschaft, die jetzt nicht wirklich für gepflegten Ballbesitzfußball steht, dann zu einer Ballbesitzfußballmannschaft wird, die auch betont guten Fußball spielen soll aufgrund des Trainers. Ich war da Anfang im August mal letzten Jahres, da waren sie richtig schlecht, da hätte man niemand gedacht, dass sie der FCK bis zum letzten Spieltag da oben mitspielen kann. Insofern war die Entwicklung ja eine sehr positive dieser Mannschaft und man muss ja immer auch denken, woher der FCK kommt. Also natürlich träumen da alle von diversen Meisterschaften und so weiter, aber der FCK kommt halt aus der dritten Liga und war da beim Abgrund zur vierten Liga sogar, das haben wir zu Genüge schon besprochen in früheren Folgen. Insofern war das ja eigentlich für die Entwicklung eines Vereins eine sehr gute Saison bis dahin. Und natürlich muss man aber halt auch sagen, im FCK gibt es wahrscheinlich, da fehlen mir jetzt die ganz tiefen Einblicke, aber es gibt halt da auch Kräfte im Hintergrund, die vielleicht auch wollen, dass man unbedingt aufsteigt, weil man halt einfach viel Geld da schon investiert hat. Es gibt beim FCK Investoren aus den USA und kann mir schon gut vorstellen, dass einer mal sagt, na, jetzt haben wir die Chance, dann ergreifen wir sie bitte auch. Ist nicht klug, ist vielleicht auch wieder ein Lehrbeispiel, warum man keine Investoren haben sollte in einem Verein. Aber ja, also man hat natürlich die Chance da weggeworfen auf eine lineare weitere Entwicklung. Andererseits, klar, wie angesprochen, werden auch wichtige Spieler gehen und dass Ragnar Ache und Yokota wichtige Spieler sind. Das hat jeder gesehen, der 2, 3 Spiele im FCK gesehen hat in der Saison und vor allem Ragnar Ache. Also ja, es ist ja so, dass wir haben vorher das Scouting in Fürth angesprochen. Lemperle war in Fürth, Ragnar Ache war auch mal in Fürth und hat da auch schon nachgewiesen, dass er ein sehr guter Stürmer sein kann. Insofern, ja, da denkt man sich manchmal auch, was wäre gewesen, wenn diese Spiele alle noch da wären. Aber gut, das sollte man nicht tun.
Das denkt man bei Fürth sowieso. Da war ja gefühlt halb Fußball-Deutschland. Also Fabi Rehse und Co. ja auch. Also da ist
ja, oder David Raum als Linksverteidiger und so.
Ja, Jamie Heveling. Wir könnten in die Liste ewig weitergehen. Das ist, das spricht ja auch für den Verein. Aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, man hat sich mit Thorsten Lieberknecht jemanden ins Haus geholt, der ja auch schon bewiesen hat, dann auch mit Mannschaften im längeren Sinne auf einen Aufstieg hinarbeiten zu können. Das ist in Braunschweig so gewesen, das war bei Darmstadt so. Also nur weil die Saison vielleicht nicht im Aufstieg endet, muss man jetzt nicht sich denken, oh Gott, und wen haben wir jetzt auf der Trainerbank sitzen? Sondern da sitzt ja jemand, der sogar noch extra viel Identifikation dann mit dem Betze ja auch mitbringt, als Spieler dort gekickt, aber der eben als Trainer auch bewiesen hat, dass er es packen kann.
Zumal Trainerentlassung von Markus Anfang, das soll jetzt kein billiger Witz werden, kurz vor Ende der Saison, ist nun mal auch ein Zeichen, dass da irgendwas auch oft nicht im Reinen ist. Also ich glaube, das ist auch schon fordernd. Wir haben es vorhin von Kwasniok gehört, der öffentlich Spieler anzählt. Bei Anfang hört man das zwar nach außen nicht unbedingt oft, aber man hört immer, beziehungsweise auch in der Kölner Zeit war immer klar, da war die Stimmung aber nicht gerade positiv. Und wenn man da doch im Internen das Gefühl hat, dass, weil man brauchte ja schon so eine gewisse Aufbruchsstimmung, dass man sagt, ja komm, wir greifen das nochmal an.
Ja.
Und das glaube ich schon, dass man da inhaltlich oder innerhalb der Mannschaft vielleicht auch zu Zweifeln kommen kann, zumal Lieberknecht dann ja sogar auch eine langfristige Erfahrung hat, aufzusteigen.
Und bei ihm muss man auch sagen, also bei Markus Anfang muss man auch sagen, es gibt ja auch die Gerüchte, dass er sich in dieser Zeit, in der dann die Entscheidung gefallen ist, ja auch schon bei anderen Vereinen umgehört haben soll und eventuell auch selber schon bereit war, den Verein im Sommer zu verlassen. Also da spielt natürlich immer viel mit rein, das ist definitiv so.
Außerdem glaubt man wahrscheinlich in Kaiserslautern auch an die Kraft der Geschichte. Man hat ja vor dem Zweitliga-Aufstieg auch kurz zuvor seinen Trainer entlassen nochmal. Vielleicht hofft man, das wiederholen zu können.
Aber so das hat, Ferne hat man jetzt das insgesamt das dritte Mal gebracht. diese Kurzschlussreaktion nenne ich es jetzt mal. Und das hat jetzt, ich würde behaupten, ja, ist schwierig zu sagen. Es hat einmal geklappt, einmal definitiv nicht geklappt. Und jetzt ist das so ein Mischding. Also es steht unentschieden, diese Bilanz. Nun gut. Apropos Bilanz, wir gucken jetzt nämlich mal darauf, wie unsere Tipps denn aussehen für die ersten 3 Plätze der Abschlusstabelle. Das haben wir jetzt lange genug besprochen. Und ich finde, Butter bei die Fische, wir müssen uns an irgendwas messen lassen. Ja, Lukas, möchtest du mal beginnen? Wie wird denn die Schlusstabelle dann zumindest auf den ersten drei Plätzen aussehen? Danach ist ja jetzt nicht so wichtig.
Ich glaube, dass der FC gewinnt gegen Kaiserslautern. Und das soll nicht heißen, oh ja, der arrogante Kölner, sondern ich könnte es mir einfach vorstellen. Ich kann mir
das
auch
ist definitiv sehr gut, realistisch.
Das ich kann mir sehr gut eine Welt vorstellen, in dem irgendwas nicht klappt. Ich glaube aber daran, dass der FC gewinnt. Ich glaube auch, dass der HSV. Ja, also Fürth ist ja quasi durch, oder?
Also, kommen wir gleich zu diesem Thema.
Nein, nicht durch. Nein. Okay, dann kann ich mir vorstellen, dass der HSV schon ein bisschen zu viel gefeiert hat, dass Fürth was holt gegen den HSV und dass dementsprechend der FC Zweitligameister wird. Das hat sich Marc Uth auch für sein Karriereende gewünscht, dass er mit der Zweitliga-Radkappe abtreten wird. Welch ein Highlight, aber gut. Und dementsprechend muss ich ja dann den FC als Zweitligameister tippen. Den HSV auf 2. Ja, und auf 3. Ich kann mir, wie gesagt, sowohl bei Elversberg als auch bei Paderborn vorstellen, dass das nicht gut geht. Ich bin ja echt, das darf ich öffentlich gar nicht sagen, aber ich bin ja, was den FC Schalke 04 angeht, nicht nur abgeneigt. Und ich schaue mir da sehr gerne Spiele an und ich fände es doch irgendwie schön, wenn man...
Moment. Du schaust dir gerne Schalke-Spiele an.
Ja, da taumeln,
was ist passiert?
Da taumeln immer 70.000 Verrückte hin und ich finde das so super. Es ist immer so gute Stimmung und auch dank meiner Schalker oder Kontakte zu Schalke-Fans, die es ja überall gibt, habe ich... Ich versuche gerade eine Formulierung zu finden, die mir nicht hinterher als Kachel ausgelegt werden kann. Ich finde, da kann man Sympathien zu pflegen. So, es war jetzt lang genug unterbrochen, der Satz. Dementsprechend gehe ich einfach mal davon aus, dass Elversberg irgendwie was liegen lässt, obwohl ich sie eigentlich für eine der stärksten Mannschaften halte und sehe dann Paderborn entsprechend auf Platz 3.
Okay.
Kölle und der S04, jetzt sage ich es doch.
Das werden die Kölner Ultras nicht so schön finden, Kölle und der S04 angesichts ihrer Freundschaften.
Das ist dementsprechend ja auch so.
Lass du dich mal nicht beim Daydrinking erwischen, ne, mein Lieber. So, Michi, wie sieht's aus?
Tja, der HSV wird Zweitligameister, das sage ich hiermit. Mhm. Und dann, hier Lukas Wecker und ich sag dir, SV Elversberg wird Zweiter und der FC wird Dritter.
Okay. Dann haben wir alle unterschiedliche Tipps, das ist doch richtig schön. Denn ich tippe auch, dass der HSV Zweitligameister wird. Ich glaube, die werden jetzt zwar viel feiern, aber ich glaube, dass die auch nochmal schön mit Druck in diese Partie gehen und die wollen das jetzt, also die wollen jetzt alles haben. So, ja. Die wollen jetzt alles haben, die wollen auch nochmal die 60-Punkte-Marke, glaube ich, durchbrechen. Ich glaube, die haben Bock und ich glaube, die gewinnen dieses Spiel. Dann glaube ich, dass der FC gegen Kaiserslautern unentschieden spielen wird. Und dementsprechend möglichst knapp diesen zweiten Platz verteidigen wird. Und dann glaube ich tatsächlich, dass Elversberg Schalke wegfiedeln wird und dementsprechend den dritten Platz verteidigt und wir dann die wirklich sehr glorreiche, rein vom Namen her glorreiche Relegation Heidenheim gegen Elversberg bekommen. Der ersten Liga graut schon vor den TV-Quoten. Und das ist mein Tipp an der Stelle. Und dann gehen halt Paderborn, Düsseldorf und Lautern leer aus. Naja. Gut, dann haben wir tatsächlich die, erste Hälfte dieser Folge besprochen, wobei die zweite Hälfte, rein thematische Hälfte, denke ich mal, kürzer gefasst wird, allein weil nicht mehr so viele Teams daran beteiligt sind. Wir reden jetzt über das Abstiegsrennen. Kann man das überhaupt nennen? Es ist eher der Abstiegskampf, seien wir ehrlich. Auch hier hole ich euch noch einmal ab. Der Jan aus Regensburg war ja bereits lange vor dem 33. Spieltag offiziell abgestiegen. Hier gibt's also keine Neuigkeiten mehr, außer dass Trainer Andreas Patz und Regensburg schon vor dem Spiel getrennte Wege gingen. Regensburg wollte zur neuen Saison eigentlich den Trainer wechseln. Dann hat Patz gesagt, gut, dann mache ich die letzten beiden Spiele aber bitte auch nicht mehr. Und dann saß eben sein Co-Trainer auf der Bank beim 2:2 gegen den KSC. Mit dem SSV Ulm ist nun auch der zweite offizielle Absteiger gefunden. Die 1:6 Klatsche beim HSV besiegelte die direkte Rückkehr in Liga 3. Also zwei von drei Drittliga-Aufsteigern sind damit wieder in der dritten Liga angekommen. Vor dem letzten Spieltag sind es 6 Punkte auf den 16. Tabellenplatz. Das wird nichts mehr. Michi, vielleicht hole ich dich da aber kurz nochmal ab. Wie fandest du denn Ulm als Aufsteiger?
Sie haben es erstaunlich gut gemacht, fand ich über viele Strecken, aber auch da sieht man, dass die individuelle Qualität halt einfach nicht reicht. Das war in vielen Spielen so. Man denkt nur an die letzten, also sie waren beim HSV anfangs gut, hätten da deutlich schon mal führen können, hätten einen Elfmeter reinmachen können. Sie waren in der Woche zuvor gegen Hannover gut, hatten auch, wenn man auf die Daten schaut, deutlich bessere Daten in diesem Spiel eigentlich. Aber wenn man halt dann auch in zwei Spielen zwei Eigentore schießt, das sind halt auch so Zutaten, aus denen ein Abstieg gemacht ist. Also
sie haben auch gegen Hertha geführt und das verdient. Ja. Und dann hat Hertha den Doppelschlag nach der Halbzeit gemacht und plötzlich das Ding 3-2 gezogen und am Ende mit einem Freistoßtor noch. Also es war viel eng.
Ja, aber sie haben es im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut gemacht. Sie haben sich auch als Mannschaft gut entwickelt. Ich fand es auch krass. Also für mich kam dieser Trainerwechsel weg von Börle erstmal überraschend, weil er ja doch der Architekt ist, oder der, also der Architekt des Ulmer Erfolgs der letzten Jahre war. Ich halte ihn auch immer noch für einen sehr fähigen Trainer. Ich wüsste einen Verein, der nach einem Trainer sucht im Sommer. Vielleicht kommt er hierher. Aber das hat er doch nochmal Früchte getragen mit Lechleiter. Mhm. Man hat dann nochmal gewonnen. Man hat auch in Fürth gewonnen. Sehr schmerzhaftes Spiel, weil das war wirklich von beiden einfach nicht gut. Aber Maurice Grattenmacher, die Leihgabe des FC Bayern, klingt zwar komisch, aber ist ja von Haching zum FC Bayern gegangen. Auch wenn er da wahrscheinlich nichts in der nächsten Saison neben Musiala spielen wird. Mhm. Aber ja, sie hatten doch individuelle Klasse. Tilalovic soll auch beim 1. FC Nürnberg im Gespräch jetzt sein, also wird der Liga wahrscheinlich auch erhalten. Schau an. Okay, na schau an. Aber Hertha hat auch schon Gröning aus Ingolstadt geholt, also braucht sie noch einen Stürmer.
Aber es gehen ja auch gleichzeitig 17 Stürmer, also wir brauchen noch
okay, mehr. Okay. Ja, dann wechselt er
eben. Bei Hertha unterschreibt, also wenn es nach dem Mini geht, unterschreibt sowieso halb Ulm in Berlin, denn Niklas Kolbe ist ja quasi schon verpflichtet, da steht nur noch die Verkündung aus. Tilalovic soll ein Thema sein und auch Aaron Keller, der ja aber eigentlich bei Unterhaching kickt.
Und Aaron Keller ist aber auch bei der Spielvereinigung im Gespräch, sagt Sky.
Guck mal,
und wenn Sky das sagt, dann wird es ja stimmen.
Ich nehme es auch stark an.
Ja. Ja, nee, also sie haben es gut gemacht, Conclusio, aber es hat halt am Ende aufgrund der individuellen Qualität und aufgrund des Glücks, das man vielleicht auch braucht, um drin zu bleiben, nicht gereicht. Aber ich glaube, auch das ist jetzt keine Überraschung, dass Ulm absteigt. Sie haben sich damit wahrscheinlich dann auch irgendwann noch jetzt dann in dieser Woche irgendwann mal abgefunden, nachdem es doch mal hart war, diese 1-6 wahrscheinlich auf Schalke. Auf Schalke sage ich schon, beim HSV.
Das kann nicht gewesen. Nein,
Schalke hat keine 6 Tore geschossen in der Saison. Oder doch? Sie haben gegen Magdeburg mal so ein hohes Spiel gehabt, oder war das schon letzte Saison? Heieiei. Es verschwimmt alles in dieser zweiten Liga. Wie auch immer, die Ulmer werden damit klarkommen und auch, sie sind ja erst aus der dritten Liga, also in die dritte Liga gekommen in der vorvergangenen Saison. Insofern sind sie jetzt wieder da, wo sie in der letzten Saison waren. Ist okay und war trotzdem eine Bereicherung für die Liga. Vor allem, ich muss auch sagen, fantechnisch fand ich das gut nochmal. Also es war immer sehr viele Menschen mit unterwegs. Da war schon ein Hype zu spüren, wenn man denkt, so, ich habe mir mal ein bisschen Bilder angeguckt, wie das noch vor einigen Jahren in Ulm war. Da war noch nicht so viel los. Also insofern wurde da vielleicht auch der schlafende Riese geweckt. Und schau mal.
Davon gibt's auch einige in Deutschland.
Natürlich. Man muss doch hier natürlich im Sportjournalisten Sprech bleiben. Nee, aber.
Apropos schlafender Riese, Schalke 04, reden wir natürlich auch gerne nochmal drüber, denn es sind eigentlich nur noch 3 Vereine, für die es effektiv noch um den Klassenerhalt geht. Rechnerisch aber 4, denn Schalke 04 hat auch gegen Düsseldorf verloren, in den letzten 5 Spielen nur einen Zähler geholt und einen Spieltag vor Schluss ist man nur 3 Punkte vor Rang 16. Allerdings, die Tordifferenz ist so gut, in Anführungsstrichen, im Vergleich zumindest, dass es am Ende reichen wird, selbst wenn man gegen Elversberg verlieren sollte, außer Elversberg packt ein 15-0 aus, dann wird's nochmal eng, aber wir gehen erstmal nicht davon aus. Aber dass es überhaupt zu solchen Rechenspielen kommen muss bei Schalke, zeigt, wie katastrophal diese königsblaue Saison verlaufen ist. Ich glaube aber, Schalke wird hier kein Schwerpunkt in dieser Sendung. Das werden dann zukünftige Folgen wieder regeln. Wir möchten über die Spielvereinigung, ach nee, guck mal, Jan-Lukas, der muss was zu seinen Schalkern natürlich sagen.
Ja, also das lasse ich mir doch nicht nehmen. Mein One-Click-Away-Game sagt, soweit ich runterscrollen kann, hat Schalke 2x4 Tore geschossen. In Elversberg und in Paderborn. Das ist doch
lustig. Guck mal, ausgerechnet gegen Elversberg.
Und 2x3.
Vielleicht wollten sie ja in neuer Freundschaft dem FC einen Gefallen tun, um im
neuer
Torverhältnis.
Da nimmt sich jemand was raus.
Ja, der FC Schalke hat auch 2x3 Tore in der Saison geschossen, 2x gegen Fürth mindestens, bei einem 3-4 zu Hause.
Stimmt.
Und bei einem 3-3 in Fürth, sehr schmerzhaft, da kann man, glaube ich, auch überleiten, weil das wäre das Spiel gewesen, mit dem Fürth wahrscheinlich den Ligaverbleib gesichert hätte. Und dann hat Silla in der, glaube ich, gefühlt 98 Minuten das 3-3 noch gemacht, also 2x3, 2x4, also der FC Schalke. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt, eine Supermannschaft.
Das ist wirklich Wahnsinn. Nee, dann lass uns doch gerne über die Spielvereinigung Greuther Fürth reden. Das Kleeblatt holte am 33. Spieltag einen Punkt in Hannover und steht somit einen Zähler vor Platz 15 und Platz 16. Es sind jetzt schon 9 Spiele bei Fürth ohne Sieg. Und was Anfang dann vergangener Woche dazu führte, dass Trainer Jan Sievert den Job verlor, nach Alexander Zorniger, der bereits zweite Trainer, der in Fürth diese Saison entlassen wird. Michi, was um Himmels Willen ist eigentlich in Fürth diese Saison los? Also wo liegen diese Gründe für diese wirklich extrem miese Saison, die ja auch Rashid Azouzi, dem langjährigen Sportchef, im Oktober 24 den Job kosteten?
Ich muss dich ganz kurz noch berichtigen, es waren sogar 3 Trainer schon. Also das Duo jetzt Thomas Kleine und Milorad Pekovic ist sogar das vierte Trainer-Duo schon. Es gab auch noch Leo Haas zwischendurch.
Oh Gott, stimmt.
Der hat auch noch 4 Spiele inklusive Pokal gemacht und es wurde ihm eigentlich zugesagt nach der Entlassung von Zorniger, bis zum Winter der Trainer zu bleiben mit seinem Assistenten Julian Kolbeck. Wurde aber eben dann nicht zugestanden. Nach 4 Spielen wurden sie dann doch entlassen und entlassen. Sie wurden zurück zu U23 geschickt. Muss jetzt wieder sehr gute Arbeit machen. Ja, aber das wurde auch hinterher dann als Wortklauberei bezeichnet vom Geschäftsführer Holger Schiewagner, dass man diese Formulierung bis zum Winter danach skeptisch gesehen hat. Man hätte auch sagen können, bis auf Weiteres, und hätte sich aller Diskussionen entledigt. Aber gut, ja.
So ist das.
Du hast gefragt, wie es dazu kam. Puh. Also ich glaube, da bräuchten wir jetzt nochmal die 1,5 Stunden, die wir jetzt schon aufnehmen dafür. Deswegen versuche ich mich kurz zu fassen. Ganz allgemein kann man sagen, das wird in der extrem entscheidenden und kritischen Phase ist als Gesamtverein. Also sowohl jetzt gerade in dieser Saison, also es kann halt sein, dass man auf den Relegationsplatz abrutscht, ist auch gar nicht mal so unwahrscheinlich, wenn man die Konstellation im Tabellenkeller sieht, weil Fürth spielt gegen den HSV, wir haben gerade schon zu Genüge gesprochen, Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Nürnberg, der auch jetzt nicht die Topform hat und die Eintracht schon besser in Form als Fürth auf jeden Fall. Ja, und Preußen Münster, kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf, ist auch noch gut in Form und kann vielleicht beim abgestiegenen SSV Ulm auch gewinnen. Und dann könnte es schnell sein, dass Fürth auf Platz 16 noch rutscht und das halt passiert, was manchen Absteigern passiert, dass man halt einfach die ganze Saison eigentlich denkt, man steigt nicht ab und dann trotzdem auf Platz 16 landet. Ganz kurze Recap nur, also wir hatten es vorhin schon mal beim Scouting, Fürth war jahrelang dafür bekannt, viele Spieler, junge Spieler zu holen, auch aus unteren Ligen oder jetzt zuletzt auch viele Leihspieler. Also man hat ja Lemperle und Urbik vom FC Köln, man hat ja Robert Wagner vom SC Freiburg, der jetzt beim FC St. Pauli, naja, spielt, ist falsch, aber dem FC von St. Pauli zumindest in der Bundesliga dabei ist und ab und zu mal eingewechselt wird. Und das waren drei sehr wichtige Spieler. Es waren auch 3 potenzielle Unterschiedsspieler in dieser Liga.
Da sind wir wieder. Das ist der rote Faden dieser Sendung.
Genau. Und die sind ja alle gegangen. Dazu ging auch noch Amin Dousib als Top-Torjäger. Zuerst zum FC Bayern zurück und dann zum FSV Mainz 05. Und dann hat Rashid Azouzi im Sommer verkündet, dass man seine Transferstrategie etwas überdenkt. Und es hieß, man will diese jungen Spieler nicht mehr leihen, weil sie dann immer nach einem Jahr wieder weg sein, sondern man will die früher verpflichten und selbst entwickeln. Hat man gemacht, unter anderem mit Matti Wagner vom 1. FC Köln und auch mit Reno Münz von Bayer Leverkusen. Ging jetzt im Falle Matti Wagner nicht allzu gut. Das hat man schon in der Sommerpause gesehen, dass so ein halbes Jahr zweite Mannschaft im FC in der Regionalliga West nicht unbedingt gereicht, um in der zweiten Liga zu spielen. Mittlerweile ist er zu Rot-Weiß Essen ausgeliehen im Winter und spielt da auch nicht wirklich regelmäßig und wird wahrscheinlich da auch bleiben, wenn Fürth in der zweiten Liga ist. Insofern war die Transferstrategie nicht ganz so, ja, so erfolgsversprechend im Sommer. Man hat auch verpasst, Schlüsselpositionen zu besetzen, auch zu wiederholten Male. Das ist auch einer der Gründe, warum Azouzi gehen musste, meiner Meinung nach. Also man hat seit dem Abgang von Max Christiansen nach Hannover vor 2 Jahren keinen ligatauglichen Sechser verpflichtet. Also man hatte da in der vergangenen Saison Orestis Kiyomizoglu, die Kenner werden es wissen, verpflichtet. Das ist der dann
der Nürnberger Sportdirektor, oder?
Hallo, das ist Joti Chatzi Alexiou, wie ich gelernt habe bei den Kollegen von Kadepp. Ja, aber Orestis Kiyomizoglu ist mittlerweile beim SVW in Wiesbaden in der dritten Liga, aber spielt er auch nicht regelmäßig. Insofern, das war der Königstransfer der letzten Saison. Da hatte man dann Glück, dass Robert Wagner das eben eingenommen hat, der eigentlich als Achter kam, diese 6. Jetzt im Sommer hat man wieder sehr lange gesucht, obwohl man ja eigentlich wusste, dass man diesen 6er braucht. Hat dann Ende August jemanden verpflichtet mit Sascha Bonsé von Standard Lüttich für 200.000 Euro, der jetzt aber auch im Winter spätestens seinen Stammplatz verloren hat. Also auch da wieder kein Sechser da. Man hat dann den Außenverteidiger Marco Maier probiert, mal insgesamt 4 oder 5 Spiele probiert. Und das ist natürlich schon krass, wenn man einfach keinen Sechser hat. Die Innenverteidigung hat man sträflich vernachlässigt, sieht man an den Daten, also sowohl an den reinen Gegentoren als auch zwischenzeitlich mal an den Expected Goals Against. Man hatte über 2 da zwischenzeitlich. Alexander Zorniger hat mich immer kritisiert, wenn ich auf die Expected Goals Against einging. Er sagte, mir hätten sie ja nicht kassiert. Irgendwann hätten sie sie ja doch. Ja. Irgendwann hätten sie die dann doch kassiert. Fürth hatte ja dann zeitweise die zweitschlechteste Defensive der Liga. Ja, das hat Alexander Zorniger dann den Job gekostet, relativ früh ja schon. Also nach dem 0-4 im Derby, auch das einer dieser Momente der Saison, 0-4 im Derby zu verlieren mit einer katastrophalen Leistung. Es gab dann nochmal ein weiteres Derby mit 0-3, was eine ebenfalls katastrophale Leistung war, wo man sich nach dem 0-3 zur Pause ergeben hat. Das wurde dann auch relativ deutlich gesagt, man wollte einfach kein weiteres Tor mehr kassieren. Ob das die richtige Herangehensweise ist, wenn die Stimmung eh schon aufgeheizt ist und man sagt, man ergibt sich dem Kontrahenten im Derby und ist dann glücklich und sagt hinterher sogar, ja, das war ein Schritt in die richtige Richtung, weil wir haben ja kein Tor mehr kassiert. Also das hat alles dazu geführt, dass die Stimmung auch in Fürth eine sehr angespannte ist. Ja, und dazu kommt halt auch, dass man jetzt, wie gesagt, den vierten Trainer hat und dass man auch in Fürth, jahrelang stand man dafür, dass man schönen Fußball spielt. Der Fürther Flachpass mit Stefan Leitl, das wissen viele noch im Aufstiegsjahr. Das war ein so wunderbar anzusehender Fußball, klar, mit einer Mannschaft, mit Spielern, die jetzt auch ganz woanders spielen. Also Anton Stach als Sechser spielt in der Bundesliga, David Raum als Linksverteidiger spielt in der Bundesliga. Aber es gibt auch Spieler, die damals schon da waren. Und das bringt mich zum weiteren Punkt, dass ich glaube, dass so langsam so ein Zyklus, auch erfolgreicher Zyklus in Fürth zu Ende geht. Also weil man Branimir Gota kam 2019, Julian Green kam schon 2017, Marco Maihöfer als Rechtsverteidiger kam 2019, die sind immer noch da. Deswegen, eigentlich dürfte man mit einer Mannschaft mit diesem Namen nicht auf Platz 16 möglich stehen in dieser Liga, noch dazu, weil ja viele Mannschaften ähnlich schlecht performen. Aber vielleicht sind auch manche Spieler dann langsam in einem Alter, in dem sie ihre Topleistung halt nicht mehr über 34 oder 30 Spiele abrufen können, sondern nur über 15 bis 20. Und das ist immer wieder bei Jan Lukas Punkt, Unterschiedsspieler. Also Branimir Gota und Julian Green sind potenziell Unterschiedsspieler in der zweiten Liga. Das betont gefühlt jeder Trainer oder hat jeder Trainer gefühlt betont, weil in den letzten Monaten sind sie es eben nicht mehr. Also Branimir Gota fand ich in den letzten 3-4 Wochen mit den schlechtesten Spieler bei der Spielvereinigung. Und Julian Green hat auch jetzt nur 2 Tore gemacht, er schießt mittlerweile die Elfmeter, deswegen hat er 7, sieht schön aus in der Statistik. Branimir Gota hat nur 6, hat eigentlich immer, seit er da ist, in Fürth, ich brauche nicht alle Daten runterleiern, aber er hat in jeder Saison 2-stellig getroffen, sogar in der Bundesliga hat er 9-mal getroffen und jetzt hat er halt nur 6 Tore und das ist auch eine tragische Geschichte dieser Saison, denn er hat mit seinem Tor in Düsseldorf am 28. Februar, das war auch der letzte Sieg der Spielvereinigung, da sieht man, wie lange das schon her ist, da hat er sein 54. Zweitligator geschossen und ist damit der Rekordtorschütze, aber zusammen mit jemandem aus den 70ern. Und ihm fehlt noch ein Tor, um der alleinige Zweitliga-Rekordtorschütze dieses Vereins zu werden. Und natürlich schießt er seitdem seit 9 Spielen kein Tor mehr. Und es kann halt gut sein, dass er im Sommer vielleicht sogar geht. Es gab da schon Gerüchte, dass Branimir Gota den Verein womöglich verlassen könnte. Sein Vertrag läuft noch eine Saison, auch von Julian Green läuft noch eine Saison. Marco Maihöfer hatte ich angesprochen, läuft auch nur noch eine Saison, läuft jetzt aus, genau, ist ordentlich verlängert, man geht davon aus, dass er geht. Es laufen auch weitere Verträge aus, Gideon Jung zum Beispiel, auch ein Spieler, der jetzt schon länger da ist. Insofern glaube ich, dass das so ein Zyklus zu Ende geht und man hat es auch schon mehrmals ja postuliert, dass man einen Neuaufbau, einen Neuanfang starten möchte und ist aber halt unabdingbar, dass man den in Liga 2 startet, weil Fürth ein Standort ist, der so dringend auf TV-Gelder angewiesen ist und jetzt gerade auch in einer kritischen Phase ist, weil man halt einfach noch 2 Trainer bezahlt oder einer ist zumindest angeblich abgefunden mit Zornig, aber man bezahlt jetzt Sievert noch weiter, der einen Vertrag bis 26 hat, man hat bezahlt Asusi weiter bis 26. Das sind Kosten für einen Verein, der eh nicht so auf Rosen gebettet ist, der jetzt auch keine Transfereinnahmen haben wird, groß, weil man einfach keine Spieler hat, die herausstechen. Und es gab Gerüchte, dass Branimir Gota für 1,5 Millionen gehen könnte. Vielleicht muss man ihn vielleicht gar verkaufen, um das Geld einzunehmen. Ich bin nur gespannt, ob jemand das das Geld hinlegt. Und es gäbe noch viele weitere Themen, dass der Verein einfach in einer extrem kritischen Phase ist. Man hat vor einigen Wochen das Projekt einer neuen Gegengerade vorgestellt. Die möchte man umbauen für, ja, korportiert um die 35 Millionen. Und die Spielvereinigung muss ja das selber auftreiben, das Geld, weil sie kein städtisches Stadion hat, keine Zuschüsse da bekommt. Also zumindest keine in der Höhe, wie sie andere Vereine bekommen. Ein anderes Thema ist ja noch das Thema Vereinsname. Das schwelt seit vielen Jahren um Spielvereinigung Greuther Fürth, hast du vorhin gesagt. Die Fans wollen, oder viele Fans wollen Spielvereinigung Fürth vor der Rückbenennung. Also da gibt's so viele Themen. Und dann halt noch diese sportliche Krise dazu, dass man einfach momentan, man könnte stundenlang über diesen Verein reden. Ich verweise auf den Fürther Flachpass, da kann man das auch nachhören. Und ja, Lukas hatte gerade noch eine Frage gestellt, was mit Simon Asta ist. Simon Asta ist auch ja schon länger da, kam glaube ich 2020, bilde ich mir ein. Er war der Backup von Maihöfer in der Aufstiegssaison, als Fürth in die Bundesliga aufgestiegen ist. Sein Vertrag läuft auch aus. Er wird auch gehen, also da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, das wird keinen auslaufenden Vertrag mehr verlängern wird. Man hat nur einen verlängert, nämlich mit Luca Itter, der auch der deutlich stabilste Innenverteidiger der Saison jetzt auch ist, über 34 Spiele hinweg oder 30, die er wahrscheinlich gemacht hat. Ja, Simon Asta wurde zumindest laut einem Gerücht mit der SV Elversberg in Verbindung gebracht, was insofern ja logisch erscheint, weil Elias Baum da ja geht, zurück zu Eintracht Frankfurt. Aber ich, also Simon Aster hat auch eine gar nicht mal so gute Runde gespielt und ich wurde schon mal dafür kritisiert, dass ich Alexander Zorniger zu oft zitiere, aber hat dann einfach doch Spuren hinterlassen. Und er hat mal gesagt, der Simon muss auch mal Zahlen liefern. Und als offensiver Schienenspieler in einem 3-4-1-2 kommt man ja ab und zu mal in Abschlusspositionen. Und er hat halt kein Tor und keine Vorlage in der ganzen Saison. Ist jetzt auch keine herausragende Bilanz. Aber
ja, die SV Elversberg bei Elversberg bei 4 Toren und 12 Vorlagen rauskommen.
Ja, also bin einfach ich mir auch sicher. Genau, also Lukas Petkoff hat in Fürth auch keine allzu glückliche Figur abgegeben und ist halt jetzt der Stammspieler beim Tabellendritten der zweiten Liga. Insofern gibt es so Umfelder, in denen man anscheinend besser blühen kann als in Fürth. Ja, ja. Aber wie aber gesagt, ja, nee, frag nur, ich komme nur in den Redefluss, wenn ich über diesen Verein spreche.
Nee, alles gut, aber ich wollte eher so ein Zwischenfazit ziehen, also ich höre raus, es ist einfach wirklich eine negative Eigendynamik, die sich angenommen hat aufgrund einer fehlerhaften Kaderplanung, aufgrund von Zyklen, die vielleicht auch enden. Das kennt, glaube ich, jeder Verein, dass es manchmal diese Spielergeneration gibt, die dann auch irgendwann einfach fertig haben und dass deswegen auch kein Trainerwechsel wirklich nachhaltig gefruchtet hat, weil der Boden ein sehr wackeliger gerade in Fürth einfach im Allgemeinen ist. Und das spürt man ja auch daran. Ich habe mir von einem Fürther Fan auch erzählen lassen, dass mittlerweile das Band zwischen Mannschaft und Fans auch vollkommen zerschnitten ist. Also, dass die Mannschaft teilweise gar nicht mehr in die Kurve kommt, weil die wissen, da kommt eh nichts Gutes und niemand erwartet mehr gegenseitig von sich was und das ist alle sind froh, wenn es im Sommer einfach endet.
Das ist ja nochmal sehr gefährlich, also weil wenn man die anderen Vereine anschaut, die da im Tabellenkeller stehen, also bei Ulm hat man es ganz exemplarisch gesehen, als sie in Fürth gespielt haben vor einigen Wochen, ist die ganze Mannschaft nochmal zum Gästeblock vor diesem großen, was man kennt, wir geben nie auf, Banner. Und in Fürth gab es zumindest nach diesem Derby, nach dieser zweiten Derby-Niederlage im März, also im Spiel danach, ein großes Derby-Versager-Banner in der Heimkurve. Und da wurde der Mannschaft auch sowohl auf dem Banner als auch dann über die Mikrofonanlage der Ultras die Zustimmung entzogen. Und es gibt einfach kein Gemeinsam mehr in diesem Sinne. Mhm. Und das führte dazu, dass es mehrmals auch Beleidigungen offenbar gab und Mittelfinger in Richtung der Mannschaft. Und sie wurde auch immer öfter mal weggeschickt. Also es gehört auch dazu, dass Fürth halt vor diesem Spiel in Hannover am Wochenende 4 Auswärtsspiele in Folge zu 0 verloren hat, was auch nicht allzu schön ist als Auswärtsfan, der sich stundenlang in den Bus oder Zug oder ins Auto setzt. Und dann gab es eben diesen Eklat von dir angesprochen, dass die Mannschaft beim Spiel gegen den 1. FC Köln 1-1 war eigentlich ein okayer Auftritt von Fürth. Und die Ultras haben wie angekündigt zusammengepackt und haben gesagt, okay, wir supporten die Mannschaft während des Spiels, aber es gibt kein weder Schimpfen noch Applaus noch irgendwas. Wir gehen einfach nach dem Spiel. Aber Teile der Tribüne haben geklatscht nach diesem Spiel. Und die Mannschaft hat sich demonstrativ in Richtung der Gegengerade bewegt und dann demonstrativ 180 Grad gedreht und Richtung Haupttribüne, ist sie kurz gelaufen, hat applaudiert und ist gegangen. Und man hat das dann öffentlich nicht zugegeben als Mannschaft, was ich auch komisch fand. Also es hieß, wir haben ja nicht gewonnen, deswegen sind wir nicht zur Kurve gegangen. Man könnte ja auch sagen, wir wollten nicht aufgrund der Beleidigung der letzten Wochen. Auch das sowas, also mir fehlt da so auch in der Mannschaft ein bisschen jemand, der so das Sprachrohr nach außen ist. Vielleicht auch also bei der künftigen Kaderplanung mal wieder berücksichtigen kann. Und dann wurde von Nico Giesemann auch einer der erfahrenen Spieler, deren Zyklus wahrscheinlich ausläuft, jetzt dann mal gesagt, wir waren nicht zufrieden damit, wie wir quasi von den Fans behandelt wurden. Und jetzt in Berlin ist es nochmal völlig eskaliert. Du hast den Graben vorhin angesprochen, also das war gut, dass dieser Graben da im Olympiastadion da war, weil die Mannschaft dann offensichtlich, obwohl die Fans sie weggeschickt haben, also zumindest die aktive Fans sind, die Mannschaft ist in die Kurve gegangen und hat den Austausch gesucht und das war sehr hektisch, es wurde sich sehr gestenreich und sehr laut angebrüllt. Man ist dann aber im Guten auseinandergegangen und die Mannschaft hat jetzt auch beim vergangenen Wochenende knapp 500 Fans die Reise nach Hannover bezahlt, oder zumindest der Verein, aber offenbar auch zum Gutteil die Mannschaft aus der Mannschaftskasse und allen 1000 mitgereisten Fans auch die Eintrittskarten. Also es war ein Schritt aufeinander zu. Aber ich bin sehr gespannt, wie das jetzt am letzten Spieltag wird, weil bei Preußen Münster gibt es diesen Zusammenhalt, dieses Band zwischen Fans und Mannschaft und das gibt es auch bei Eintracht Braunschweig. Wir haben diese Bilder wahrscheinlich alle gesehen, wie der Vorsänger vor einigen Wochen da auf dem Platz diese Ansprache gehalten hat. Danach hat die Mannschaft, glaube ich, 10 Punkte oder so geholt. Also sie haben zumindest ja beim HSV gewonnen, haben gegen Paderborn gewonnen und sind jetzt halt auch in der glücklichen Lage, gegen den 1. FC Nürnberg zu Hause zu spielen. Insofern gibt es da viele Dinge, die gegen die Spielvereinigung sprechen. Aber Jan Lukas möchte was sagen.
Ja, also ich finde das extrem spannend, deine Ausführungen, und ich erkenne da leider wirklich extrem oft Kölner Verhältnisse drin, von wegen Ergebnisse nach außen verkaufen und dann eben im Gegenzug total, also Anspruchshaltung kritisieren, plus aber irgendwie sportlich total unbesetzt und teilweise inkonstant. Und ich fand das total spannend mit dem Zyklus, den du beschrieben hast. Deswegen hatte ich eben auch nach Asta gefragt, weil der bei mir noch so als U21-Nationalspieler irgendwie immer auf dem Schirm war. Aber irgendwie auch da kam irgendwie nichts raus. Und Rigota ja sowieso, wo man denkt so, ja, was für ein Wahnsinnsspieler eigentlich. Und wo du es jetzt aber auch das so gut geschildert hast mit dem Zusammenhalt Fans und Mannschaft, ist mir auch aufgefallen, dass ich, wie gesagt, ich schaue wirklich viel zweite Liga, dass ich die Fürther Fans extrem oft als optisch, aber oder gerade optisch, aber auch lautstärketechnisch als wirklich stark und Bereicherung für die Liga empfinde, obwohl das ja jetzt man das nicht unbedingt so vielleicht auf dem Schirm hat. Und ich finde, oder deswegen überrascht mich das so ein bisschen, dass es irgendwie ja nicht so eine Einheit gibt, weil ich hatte es eigentlich aus Zuschauerperspektive gedacht, ja, da kommen so viele mit und die geben schon auch irgendwie mal alles und unterstützen viel. Deswegen war das irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich direkt eine Frage habe, aber ich finde, das klingt extrem, extrem toxisch so und brandgefährlich. Also das, und ich hatte es jetzt auf dem Schirm, ich habe ja vorhin gesagt, ich dachte, Fürth wäre durch, weil ich nur bis zur 80. gegen Hannover geguckt habe und ein Sieg da hätte ja im Prinzip schon gereicht. Und jetzt denke ich mir, ein Glück für Fürth, dass es nur noch ein Spieltag ist, so. das würdest du wahrscheinlich dann auch so sehen, oder?
Natürlich, also Marc hat es angesprochen, es hat 9 Spielen ohne Sieg. 28. Februar war das der letzte Sieg in Düsseldorf. Also auch das, da war die Fortuna auch gar nicht gut, da wurde gepfiffen im Stadion. Auch das ist ein Zeichen, dass die Fortuna vielleicht jetzt kein Aufstiegskandidat in dieser Saison ist, wenn man gegen Fürth auswärts verliert. Und das passt ja auch dazu, also man hatte diesen sehr erfolgreichen Februar, da war man nämlich die beste Mannschaft der zweiten Liga im Februar. Blöderweise kam man dann 2 Monate, in denen man die schlechteste Mannschaft der zweiten Liga war, aber ohne diese Punkte, die man da im Februar geholt hat, unter anderem mit Auswärtssiegen in Paderborn und in Düsseldorf, was ja sehr überraschend war, was aber auch zeigt, welches Potenzial eigentlich in dieser Mannschaft steckt, wenn es sich denn entfalten kann. Und dass eine Mannschaft mit Rigota Green, auch Felix Klaus hast du angesprochen, Marc, der hat in den ersten 6 Spielen 5 Vorlagen geliefert, jetzt in den letzten Wochen aber leider halt sehr oft eine sehr unglückliche Figur abgegeben, jetzt auch in Düsseldorf wieder mehrere klare, große Chancen vergeben. Auch beim Heimspiel gegen Schalke war er 2-mal alleine vorm Tor und hat vergeben. Also wenn der einfach 1-2 Tore gemacht hätte, klar, er war noch nie dieser große Knipser der zweiten Liga, aber dann wäre man schon längst durch und das wäre ja, also es wäre im Bereich des Möglichen gewesen, als Fürth locker durch zu sein schon. Das ist ja, wie schon gesagt, eine Liga der verpassten Chancen. Ja, und zu diesem nicht vorhandenen Band zwischen Fans und Mannschaft, das ist, also führt natürlich ganz klar zurück auf dieses Derby. Also das Hinspiel-Derby war für Fürth ein Schock. Man hat 0-4 gegen Nürnberg zu Hause verloren. Das hatte man einfach über viele Jahrzehnte einfach nicht getan. Man war ja immer dieser Underdog im Derby und hat diese Derbys aber trotzdem immer sehr gut bestritten. Und dann zu Hause 0-4 zu verlieren, chancenlos, sich einfach quasi fast schon zu ergeben, das war wirklich hart. Und da gab es zum ersten Mal so diese, wie man sie kennt, Ansprache der Vorsänger gegenüber der Mannschaft auf dem Platz auch. Und dann gab es natürlich dieses Rückspiel-Derby und es war nochmal genauso. Und für die Fürther Seele, wenn man es auch ein bisschen so ja, soziologisch sieht, Fürth ist immer dieser kleine Nachbar von Nürnberg, wird auch gerne als zu klein gehalten. Es gab früher Versuche von Nürnberg, Fürth einzugemeinden. Insofern sind diese Nachbarschaftsvergleiche sehr, sehr wichtig und sehr prestigeträchtig. Und wenn man dann als kleines Fürth, das gegen das große Nürnberg oft gut mitgehalten hat, das in den letzten 5 Jahren immer vor dem 1. FC Nürnberg stand in der Tabelle, gut, lag auch mal dran, dass der 1. FC Nürnberg mal 16. wurde und man selbst 12. Also insofern so erfolgreich war es nicht immer, aber man war immer vor dem 1. FC Nürnberg und dass man dann 2-mal dieses Spiel mit 0-7 verliert, kein Tor im Derby schießt, auch möglich 0-8 oder 0-9 hätte er als Bilanz haben können, das hat ganz tiefe Gräben hinterlassen und es gab halt auch noch andere Spiele, ich habe im Vorgespräch erwähnt, Fürth gegen Darmstadt zu Hause 1-5 verloren, 0-5 im HSV verloren, 4-2 gegen Kaiserslautern zu Hause verloren, es gab einfach zu viele Spiele, in denen die Mannschaft einfach ihr Potenzial gar nicht auf den Platz gebracht hat und das, also ich kann mir das auch gar nicht erklären, woran das liegt, weil die Spieler können es eigentlich und ja, das ist halt auch so ein, was wäre gewesen, wenn, also es gab viele Spiele, die sind halt dann gekippt oder sind halt dann unglücklich gekippt, man hatte Spiele in Darmstadt und Karlsruhe in den letzten Wochen, da hätte man locker einen Punkt holen können und wenn man diese 1-2 Punkte geholt hätte, wäre man jetzt ja, wie eher Lukas sagte, längst schon durch. Jetzt hat man halt die blöde Situation, gegen die stärkste Mannschaft der zweiten Liga vielleicht gewinnen zu müssen. Oder, wie ich mir schon eingerichtet habe, zu Pille Wollitz fahren zu müssen nach Cottbus. Das wäre gar nicht so schön.
No, nein, das wäre nicht schön. Wobei das Stadion der Freundschaft ist tatsächlich ganz nett, kann ich sagen aus eigener Erfahrung. Aber ist dann natürlich nochmal eine andere Situation. Ich hatte eigentlich die Frage in meiner Vorbereitung formuliert, wie es denn jetzt in Fürth im Sommer weitergeht und wie groß der Umbruch sein wird. Nach deinen Ausführungen würde ich einfach das unter die Überschrift schreiben, alles neu.
Ja, also ich bin deswegen auch diese Formulierung der ganz entscheidenden Phase, in der der Verein ist. Man braucht halt wieder eine Identität. Also dieser Verein hatte jahrelang eine fußballerische Identität, man hatte eine im Scouting. Und der Verein ist gerade auf der Suche nach seiner Identität. Deswegen wäre es ja sehr wichtig, einen Trainer zu haben, der eine klare Philosophie und eine klare Identität hat, wie es damals eben Stefan Leitl hatte.
Oder Alexander Zorniger hatte sie doch ein Stück weit auch, oder?
Ja, aber er hatte die RB-Pressing, wie auch immer, Alexander Zorniger Fußballidee, hatte aber halt den Kader nicht dazu. Also letztes Jahr hatte man den mit Tim Lemperle, jetzt hatte man diesen Stürmer halt nicht. Also man hat gehofft, dass Noel Foutkoi auch eine ähnliche Energie reinbringen kann, aber da kam man aus der Regionalliga. Und hat auch ein bisschen gebraucht, ist trotzdem mit 11 Toren der Torjäger dieser Mannschaft, der auch viele entscheidende Tore gemacht hat. Und man hatte halt so eine halbe Ballbesitzmannschaft, die aber eine Pressingmannschaft sein sollte. Insofern auch nicht allzu glücklich. Und auch, ja, das kann schön aussehen, so Pressingfußball, aber ich bin eher ein Fan, wie unser Podcast ja auch heißt, Fürther Flachpass, ein Fan des schönen Spiels. Und das Fürther Publikum ist schon auch anspruchsvoll. Das will schon auch ein schönes Spiel sehen. Klar, willst du vor allem Siege und Tore sehen, aber auch ein schönes Spiel. Und deswegen fände ich da einen Trainer, der wieder auf schönen Fußball setzt, sehr, sehr wichtig. Und dann kann man den Kader auch danach ausrichten.
Christian Fjell kennt sich in der Region aus.
Nein. Ich habe ja vorhin schon mal einen Wunsch geäußert. Ein anderer Wunsch ist jetzt beim 1. FC Kaiserslautern schon Trainer. Insofern, ja, werden wir sehen, wohin das führt. Es gab zuletzt Gerüchte, dass der Trainer der SV Ried aus der 2. österreichischen Liga bei Fürth und Preußen Münster auf den Zettel stünde. Aber diese Gerüchte gibt es ja ständig, insofern. Aber das wäre zumindest ein Trainer, der in Interviews schon über klare Philosophien gesprochen hat. Insofern habe ich da eine gewisse Sympathie dafür. Da hast du
die Ohren gespitzt.
Ja, natürlich, und die Augen. Aber klar, es hängt alles davon ab, dass man in dieser Liga erstmal bleibt. Wenn man in der 3. Liga ist, dann wird man einen ganz anderen Neuanfang starten müssen, nämlich einen radikalen wahrscheinlich. Und dann wird es auch extrem schwer. Also es wurde mal in Fürth formuliert, bei 2 Jahre 3. Liga könnte man durchhalten finanziell. Dann würde es schon kritisch. Und das gibt es ja auch schon viele Vereine mit einer deutlich größeren Strahlkraft. Man muss nur mal nach Aachen schauen, die aufgestiegen sind und viele andere Vereine dieser Liga. Also da wäre man auch jetzt nicht der klare Aufstiegsfavorit im ersten Jahr. Insofern ist dieser Abstieg unbedingt zu vermeiden und er wäre auch schon längst zu vermeiden gewesen. Ich wiederhole mich und leider hat man das halt in zu vielen Phasen verpasst. Aber wenn man halt aus den letzten 10 Spielen dann keines gewinnt, hat man es vielleicht auch ein bisschen verdient, in die Relegation zu rutschen.
Vielleicht sind das die sehr passenden Worte zu diesem Segment und zu diesem, ja, nee, nicht kleinen Fürth-Schwerpunkt würde ich gar nicht sagen, nach der Zeit, die wir jetzt über den Verein geredet haben. Das hat schon viel abgedeckt, aber ich weiß, Michi, längst nicht alles, aber wie gesagt, da verweisen wir auf den Fürther Flachpass. Ich glaube, da kann man sich wirklich dann die volle Dosis dahingehend holen. Und wir werden es sehen. Der nächste Spieltag wird da sehr viel Klarheit bringen.
Ich möchte noch was Kleines anhängen an den wir sind ja im Rasenfunk, da spricht man ja gerne über Daten. Fürth hat am 24. Spieltag nach diesem 2-1 in Düsseldorf 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz nach unten und nur 9 auf den nach oben. Also man war schon mal dem Aufstiegsrelegationsplatz, über den wir auch schon ausführlich gesprochen haben, deutlich näher in der Saison. Blöderweise hat man seitdem nur noch 4 Punkte geholt. Jetzt hat man 36 statt 32. Ja.
Tja, und wer 35 Punkte hat und dementsprechend 1 Punkt weniger als Fürth, ist Preußen Münster. Allerdings mit dem deutlich besseren Torverhältnis würde also bei einem Unentschieden eine Rolle spielen. Die Münsteraner trennten sich vor 2 Spieltagen von außen überraschend von Trainer Sascha Hildmann. Es übernahm ein Trio rund um Christian Pander. Der Move zahlte sich bislang aus, muss man ja wirklich sagen. Es gab einen sensationellen 5:0-Sieg gegen Magdeburg und am 33. Spieltag am letzten ein 2:0 Heimerfolg und auch der war verdient, das kann ich nach 90 Minuten Betrachtung absolut sagen, ein 2:0 Heimerfolg gegen Hertha BSC. So, und diese 2 Siege lassen Münster wieder ganz klar vom Klassenerhalt träumen und wie groß das Momentum des SCP ist, berichtet uns nun Carsten Schulte vom Online-Magazin Preußen-Journal.
Ja, was macht Preußen Münster? Also erstmal, es ist relativ überraschend, dass Preußen Münster überhaupt nochmal in der Lage ist, den Klassenerhalt aus eigener Kraft und direkt fertig zu machen. Das sah vor 2 Wochen noch ganz anders aus. Vor 3 Wochen hat der SCP in Köln verloren, 1:3. Da waren wir, das muss man ehrlich sagen, relativ chancenlos. Das 1:1 danach gegen Darmstadt, das war auch so, Also irgendwie so richtig hatte man da nicht mehr den Glauben, dass das klappen könnte. Jetzt gibt's die unverbesserlichen Optimisten, die immer gesagt haben, natürlich wird das was, aber realistisch war es schon so, dass das Momentum, wie man so schön sagt, ja ganz klar gegen Münster ausgeschlagen war. Wir waren runter auf den Abstiegsplatz, also direkten Abstiegsplatz. Ulm hat uns überholt, Braunschweig war 5 Punkte weg, das muss man sich mal überlegen. Und dann ist etwas passiert, was niemand geglaubt hat. Der SCP hat Sascha Hildmann rausgeworfen, den Doppelaufstiegstrainer seit 5,5 Jahren hier an der Seitenlinie. Das war schon so ein kleiner Kulturschock. Aber wie das im Fußball so ist, auf einmal war das Momentum dann da, nur eben in die andere Richtung. Die Entlassung von Hildmann, die kam schon relativ überraschend, aber jetzt hört man so, dass es da eine schon länger dauernde, ich sag mal in Anführungsstrichen, Entfremdung gegeben hat. Das ist jetzt nicht, also keinesfalls so, dass die Mannschaft gegen den Trainer gespielt hat. Das war nur einfach zu merken, es so diese letzten Prozente Überzeugung, die haben irgendwie gefehlt. Und man muss sagen, mit dem Interimstrio, das der SCP jetzt installiert hat, da hat sich genau an der Stelle etwas verändert. Es gab gar nicht so viele Änderungen, so ein bisschen andere Positionen, auch ein bisschen überraschend, und so, aber so eine, ich will mal sagen, eine andere Grundhaltung, nämlich kompakte Defensive, ja, aber eben auch offensiv deutlich lebendiger, deutlich engagierter. Das zeigt sich unter anderem daran, dass Jorrit Hendricks, der Sechser von Preußen Münster, plötzlich 3 Tore schießt, weil er nach vorne hin mehr Freiheiten hat. Vorher war er so ein bisschen eingezwängt in dieses Defensivkorsett. Das zahlt sich jetzt plötzlich aus. Das ist übrigens auch etwas, was man grundsätzlich Sascha Hildmann schon noch zuschreiben darf, dass er die Abwehr der Preußen über die Saison so stabilisiert und gefestigt hat, dass wir jetzt mit einem Torverhältnis von -3 am besten dastehen von allen Clubs da unten. Und das bedeutet, am letzten Spieltag hat es der SCP im Grunde in der eigenen Hand, ein Sieg in Ulm und der Klassenerhalt ist geritzt. Wenn es rechnerisch passt, Fürth darf nicht gewinnen, Schalke muss verlieren gegen Elversberg. Wenn Münster in Ulm gewinnt, können die sogar noch 13. werden. Das muss man sich wirklich vorstellen. Aber Platz 15 würde hier auch jeder mit Handkuss nehmen. Es ist also immer noch ein Endspiel in Ulm, aber es ist ein anderes Endspiel als vorher gedacht. Für Ulm tut es mir persönlich total leid. Ich weiß, die sind im letzten Jahr mit uns parallel so voller Elan in die zweite Liga reingehüpft. Wir waren beide lange nicht in der zweiten Liga. Münster noch viel länger nicht als Ulm. Aber es war halt schon einfach so ein völlig unerwarteter Sturmlauf. Und irgendwie ist es schon schade, dass 2 von den 3 Aufsteigern direkt wieder runter müssen. Wie gesagt, gerade für Ulm finde ich es echt ein bisschen traurig. Ich bin mal gespannt, wie die sich präsentieren werden am Sonntag. Aber naja, wird auf jeden Fall ein spannender letzter Spieltag, so aus Preußensicht, aber mit den Aussichten, dass mindestens die Relegation sicher ist, würde ich sagen, verbreitet das schon einigermaßen gute Laune. Und wenn ich mich festlegen müsste, würde ich einfach behaupten, dass Münster das Ding zieht und in der Liga bleibt.
Ich glaube, es gibt allen Grund gerade für diesen Optimismus. Der ist ja fast schon Realismus nach den letzten beiden Spielen von Preußen Münster. Vielen lieben Dank, Carsten Schulte an der Stelle. Ja, Jan-Lukas, wie gesagt, Münster gastiert am letzten Spieltag, mein bereits abgestiegener SSV Ulm. Reicht es also am Ende zum direkten Klassenhalt?
Boah, ich habe während der Nachricht 3-mal die Spiele, Restspiele von allen angeschaut. Und das ist ja wirklich auch da so schwierig vorherzusagen. Ja, die Mannschaft wirkt wirklich entfesselt so. Das ist auch das, was sogar bis nach Köln irgendwie ein bisschen durchgedrungen ist, dass die Mannschaft und Sascha Hildmann eben irgendwie ein bisschen sich verloren haben. Und ja, dann ist es, oder wurde sehr gut beschrieben, dass da jetzt eben, ja, also ich meine, man muss ja nur sagen, 5-0 gegen Magdeburg. Und das ist natürlich ein totaler Schwung jetzt. Und trotzdem ist Ulm jetzt abgestiegen, spielt zu Hause. Und das hat man auch schon so oft gesehen, dass eine Mannschaft sich dann irgendwie nochmal gut verabschieden will. Es geht um nichts mehr. Dann kann man plötzlich irgendwie doch befreit aufspielen. Also von der Ausgangslage her spricht alles für Münster. Ich finde, es spricht nur fast so viel für Münster, dass ich es fast wieder ein bisschen gruselig finde. So. Und trotzdem würde ich es ihnen auf jeden Fall gönnen. So, das muss man sagen. So, ich finde, es ist eine Mannschaft, die ja, die hat irgendwie einen Charakter, die haben auch sehr unglückliche Spiele gehabt, aber das betrifft alle da unten, über Ulm haben wir ja schon gesprochen. Braunschweig dagegen, kommen wir ja gleich zu, hat sich irgendwie total zwischenzeitlich aufgerafft, also ich finde es so schwer, wenn man jetzt direkt das Restprogramm aufmacht mit Braunschweig gegen Nürnberg, das ist dann wieder für Fürth ein bisschen spannend, dass Braunschweig theoretisch Schützenhilfe von Nürnberg bekommen könnte. Ach, also ich finde es wahnsinnig schwer. Also die Frage, bleibt Münster in der Liga? Irgendwie sagt mein Gefühl, das ist zu wahrscheinlich, als dass es passieren würde. Aber ich halte es eben schon auch für wahrscheinlich.
Ja, ist total fair. Also Fußball herrscht dann auch immer Aberglaube. Man darf sich der Sache nicht zu sicher sein. Das ist schon so. Michi, hast du noch was zum SCP beizutragen oder wollen wir zum punktgleichen Rivalen?
In Anbetracht der Zeit können wir, glaube ich, zum punktgleichen Rivalen. Ich möchte nur auch wieder da eine so Was-wäre-wenn-Geschichte. Fürth hat in Münster am ersten Spieltag der Rückrunde gespielt, stand 1-1 bis in die Nachspielzeit. Dann gab es ein sehr dummes Foul und einen letzten Freistoß für Preußen Münster, eine Flanke, ein Kopfball von Joshua Mees, mit der, glaube ich, 1,80 groß ist, und 2-1 für Preußen Münster. Also auch da, wenn Fürth einfach ein Foul weniger gemacht hätte, auch da wäre der Klassenerhalt schon safe und Preußen Münster würde vielleicht sich freuen, auch in der Relegation spielen zu können. Ja, aber eine Liga der verpassten Chancen, wir wiederholen uns.
Ja, das ist fast die Überschrift dieser Sendung. Punktgleich mit Münster steht Eintracht Braunschweig aufgrund des deutlich schlechteren Torverhältnisses auf dem Relegationsrang. Die Braunschweiger stiegen ja nach der 1-5-Klatsche gegen Hertha am 26. Spieltag wie der Phönix aus der Asche, hielten an Trainer Daniel Scherning fest und blieben 6 Spiele lang ungeschlagen, inklusive 3 Siegen gegen Paderborn, den HSV und Lautern, also auch nicht gegen irgendwen. Seit 3 Spielen ist die Luft aber so ein bisschen raus, nur 2 Punkte und zuletzt eine 0-3-Pleite gegen Elversberg. Das ist eine ganz schöne emotionale Achterbahnfahrt und von der berichtet uns nun Anna Lautenbach vom Podcast Gegengerade.
Hallo lieber Rasenfunk und vielen, vielen Dank, dass ich Teil dieser Sendung sein darf, mitten im Saisonendspurt, kurz vor dem allerletzten Spieltag, dem Showdown und dem Herzschlagfinale, das die Braunschweiger Eintracht gegen den Club aus Nürnberg bestreiten wird. Wir sind alle maximal angespannt, denn die Forderung ist ganz klar, wir brauchen 3 Punkte. So gut die letzten Wochen für uns gelaufen sind in der großen Summe und der Bilanz, die uns, glaube ich, so niemand zugetraut hätte mit diesem furiosen 4-2 auswärts beim jetzt aufgestiegenen HSV. Wir haben Paderborn geschlagen, wir haben jetzt auch zuletzt einen durchaus ordentlichen Auftritt gegen Düsseldorf zu Hause hingelegt, den wir mit einem 2-2 beendet haben. Einige Stimmen sagen, wir hätten das gewinnen müssen. Die Punkte, diese 2 zusätzlichen, hätten uns aktuell sicherlich sehr, sehr gut getan. So sind wir in der Situation, vom Relegationsplatz aktuell in den sicheren Hafenklassenerhalt ja fahren, viel mehr schwimmen wahrscheinlich zu wollen. Dafür brauchen wir meiner Meinung nach 3 Punkte. Das wird schwierig gegen einen launischen Club, dem ich genauso viel zutraue wie meiner Eintracht. Ich hoffe, dass uns diese 3 Punkte retten werden, so wie sie denn einfahren. Denn klar ist auch, sollten Fürth und Münster ihre Spiele gewinnen, hilft uns das alles nichts. Dann müssen wir in die Relegation. Das würde ich sehr gerne vermeiden. Deshalb alle Kräfte bündeln. Ich traue es dem Team zu. Es ist fit, es ist insgesamt konzentriert, würde ich sagen, und insgesamt weniger wankelmütig als über lange Phasen der Saison. Jetzt aber natürlich auswärts 3-0, Gott sei Dank nur 3-0 in Elversberg. Natürlich gegen ein sehr spielstarkes Team, aber nichtsdestotrotz dieses ungeliebte Gesicht mal wieder gezeigt. Das gilt es zu vergessen und den Fokus jetzt auf den Heimsieg zu legen, damit so der hoffentlich blau-gelbe Fußballgott möchte, ich auch nächstes Jahr bei der Ligatour, zweite Liga Rasenfunk dabei sein darf. So mein Verein, denn die Klasse hält. Das wäre wirklich toll. Ich freue mich über jeden gedrückten Daumen. Ich danke für die Einladung und wünsche euch noch ganz viel Spaß. Tschüss, tschüss.
Ja, ciao, ciao. Es ist richtig. Es geht hier auch um viel. Es geht hier nicht um den Klassenhalt, sondern auch um einen Verbleib im Rasenfunk. Denn der deckt noch nicht die dritte Liga ab. Da hängt viel dran. Auch viel Sichtbarkeit für die Vereine. Nein, aber ja, nach den Ausführungen würde ich auch hier, beziehungsweise lass uns gerne noch mal kurz über Braunschweig reden, weil ich das schon, ich finde es sehr honorig, wie sie nach dem 1-5, ich habe das ja 90 Minuten gesehen gegen Hertha, das war wirklich katastrophal, wie sie sich da präsentiert haben. Und gefühlt hat Daniel Scherning, der wurde auf der PK von den Journalisten angezählt und hat schon diese typischen Fragen bekommen, ist dann nicht die Amtszeit eines Trainers mehr oder weniger beendet nach so einem Spiel und so, und hat sich gefühlt nicht mal mehr gewehrt. Und sie halten an ihm fest und hauen dann so eine Serie raus, das hätte ich nicht geglaubt. Also ich hätte wirklich geglaubt fast, dass eher Braunschweig runtergeht als Ulm zwischenzeitlich. Und dass sie sich zumindest diese Chance erarbeitet haben, auch wenn die letzten Wochen nicht so gut liefen, am letzten Spieltag das Ding noch rund machen zu können, das hätte ich zwischenzeitlich nicht geglaubt. Michi, du?
Nein, ich habe es ja auch, das war auch so eines dieser Spiele in der Rückrunde, Fürth gegen Braunschweig, da haben sie auch 3-0 in Fürth verloren. Fürth hat nie, glaube ich, 3-0 gewonnen in der Saison so hoch. Also es war einfach, glaube ich, müsste der höchste Heimsieg gewesen sein, wenn ich nicht alles täuscht. Und da waren sie einfach auch, es war okay, wie sie gespielt haben, aber es war jetzt auch nicht gut. Und Fürth ist ja auch, weil ich keine Mannschaft immer das Prädikat gut geben kann. Das sah für mich alles danach aus, dass sie diese Saison einfach dann vielleicht dann doch dran sind. Aber auch da wieder ein roter Faden, dieser ist ein Unterschiedsspieler. Also Rayan Philipp ist wieder in Form, einfach ein sehr guter Spieler. Leon Tempelmann wurde ja auch in einer der jüngsten Folgen mal besprochen, auch ein sehr wichtiger Spieler. Ist halt einfach auch eine Mannschaft, die auch, wenn sie denn gut funktioniert, wenn sie als Kollektiv funktioniert, einfach auch in der Lage ist, Spiele zu gewinnen, auch mit dem HSV zu gewinnen. Und klar, das Momentum haben sie mehr auf ihrer Seite. Deswegen ist es auch schon ein Erfolg, dass sie da sein können. Ich glaube nicht, dass Münster und für die Spiele gewinnen. Also wenn Braunschweig gewinnt, gibt es gute Chancen, dass sie da auch von dem Platz noch wegrutschen. Aber andererseits haben der erste FC Nürnberg jetzt ausgeklammert. Der spielt ja auch keine so gute Saison. Man hat mal gehofft, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Wird nichts mehr. Also man hat jetzt auch 4 Spiele nicht gewonnen. Also der hat auch noch was gut zu machen, um dann nicht vielleicht sogar noch von deiner Hertha, Marc, überholt zu werden im Endspurt. Insofern vielleicht doch kein so schönes Spiel. Und der SFC Nürnberg ist ja auch eine wankelmütige, launige Mannschaft. Der kann da ja auch mal 2-0 gewinnen, wenn er will.
Das ist so. Gut, Jan-Lukas, Butter bei die Fische. Wer muss in die Relegation und welche der beiden Teams bleiben direkt in der zweiten Bundesliga? Deine Einschätzung?
Ich glaube tatsächlich, dass die Geschichte so geschrieben wird, dass Nürnberg Greuther Fürth rettet und dass Nürnberg, sagen wir so, dass Braunschweig kein besseres Ergebnis erzielt als Greuther Fürth. Ich glaube, ich traue, wie gesagt, Fürth zu, dass sie sogar einen Punkt holen gegen den HSV, sonst hätte ich den FC nicht als Zweitligameister tippen können. Und selbst wenn nicht, kann ich mir vorstellen, dass Nürnberg trotz aller Rivalität gegen Braunschweig gewinnen wird. Ich glaube auch, dass Nürnberg ein bisschen was gut zu machen hat, weil dass sie sich nicht die Vorwürfe gefallen lassen wollen, gerade mit Klose als jungem Trainer, dass sie irgendwie zweimal in entscheidende Rennen eingreifen, auch wenn ich das nicht so, also klar, ich darf eigentlich gar nichts so sagen, aber ich finde es nachvollziehbar, dass junge Spieler eingesetzt werden. Da müssen die anderen Vereine es halt in ihren eigenen Spielen machen. Trotzdem hat es natürlich einen blöden Beigeschmack und dementsprechend glaube ich, dass Nürnberg sich nicht hängen lassen wird. Ich glaube, dass Nürnberg sehr motiviert in das Spiel gehen wird und dementsprechend Braunschweig schlägt und Braunschweig daher in die Relegation geht und dementsprechend die wahrscheinliche Variante mit Münster gerettet eintritt und dann eben auch führt, die mit Abstand sicherlich das schwierigste Spiel haben, davon profitiert. Ich glaube nicht, dass Fürth sich selber mit einem Sieg rettet. Ja, also wenn es nach mir geht, unentschieden führt und Braunschweig verliert aber oder schafft es zumindest nicht zu gewinnen.
Also bleiben damit 16.
Also Braunschweig 16., Ulm 17. logischerweise und Regensburg ist sowieso 18. Darum geht es ja nicht mehr. Also ich sage Braunschweig-Relegation. Mhm.
Michi, wie sieht es da bei dir aus?
Ja, ein kleiner Funfact, die eine Minute nehmen wir uns noch. 2020 hat der erste FC Nürnberg die Relegation bestreiten müssen, weil Fürth am letzten Spieltag gegen den Karlsruher SC verloren hat und damit der erste FC Nürnberg noch nach einem 1-1 in Kiel in die Relegation gerutscht ist. Insofern könnte man sich da revanchieren jetzt und Fürth in die Relegation schicken. Aber schauen wir mal. Ich setze tatsächlich auf die Kraft, die verbindende Kraft von Fans und Mannschaften. Es ist vor allem, dass man sich schön verabschieden will und es sieht zu gut aus für Preußen Münster. Vielleicht wiegt man sich auch schon zu sehr in Sicherheit nach diesen zwei Spielen. Ja, ich weiß, Momentum und so weiter. Ich hoffe einfach, dass Preußen Münster nochmal ja in Ulm vielleicht kein so gutes Spiel macht und dass die Ulmer es nochmal gut gut meinen mit Fürth und einfach da gewinnen. Ich will einfach keine Relegation mehr spielen. Auch so schön diese zweite Liga auch ist, aber irgendwann ist auch mal gut. Und das reicht dann. Also Preußen Münster spielt Braunschweig Relegation. Auch? Bitte?
Weil Braunschweig gewinnt. Auch gewinnt.
Ja, Braunschweig gewinnt gegen den 1. FC Nürnberg. Da ist die sogenannte Luft raus.
Dann haben wir schon wieder drei unterschiedliche Tipps. Das ist eigentlich perfekt. Ich hab's mir. Ja. Und ich sage das nicht nur so, weil ich jetzt eure Tipps gehört habe und mich dementsprechend auslegen kann. Aber es ist tatsächlich so, dass ich gehe voll aufs Momentum. Ich gehe voll aufs Momentum und sage, dass sowohl Braunschweig als auch Münster, gut, Braunschweig hatte in den letzten drei Spielen kein Momentum, aber nehmen wir jetzt mal den Saisonendspurt im Ganzen, sage ich, dass sowohl Braunschweig als auch Münster ihre Spiele gewinnen werden. Und Greuther Fürth verliert, das habe ich ja schon vorher getippt, gegen den HSV. Weil der HSV Zweitligameister wird, kann ich ja den Tipp jetzt nicht im Nachhinein ändern. Und dann muss Greuther Fürth tatsächlich in die Relegation. Wahrscheinlich gegen Cottbus. Das wird man ja auch in der dritten Liga jetzt noch sehen. Ich sage aber, tippe ich einen Zweiter quasi, ich sage aber, dass Fürth die Relegation zieht. Also Fürth bleibt trotzdem in der Liga.
Das ist eine der wenigen Hoffnungen, dass diese ganzen potenziellen Relegationsteilnehmer, also sind ja eigentlich faktisch nur noch zwei, nämlich Cottbus oder Saarbrücken. Also die müssten ja beide am letzten Spieltag verlieren und Hansa Rostock gewinnen, um vorbeizuziehen. Und die sind beide gar nicht mal in so guter Form. Pele Wollitz ist ja auch schon wieder ausfällig geworden gegenüber einem seiner Spieler. Und auch der 1. FC Saarbrücken hat jetzt zuletzt in Aachen verloren, die Chance vergeben, da jetzt fast schon fix zu machen. Insofern sind die beide jetzt nicht in Form. Andererseits kennt man das natürlich, die anekdotische Evidenz ist, meistens gewinnt er doch der Drittligist und ich glaube, statistisch ist es ähnlich. Also es gewinnt öfter der Drittligist als der Zweitligist und wir brauchen nicht über Momentum reden in Fürth, wenn man gegen HSV verliert. Ich hatte es vorhin gesagt, das wären dann 10 Spiele ohne Sieg. Andererseits von der individuellen Qualität müsste es eigentlich reichen. Ich habe 2 Spiele von Fürth, 2 Testspiele gegen Drittligisten gesehen und das war trotzdem ein deutlicher Qualitätsunterschied zwischen zweiter und dritter Liga. Und wenn wir über vielleicht die letzten Spiele dieser Zyklusmannschaft 24, 25 in Fürth sprechen, vielleicht verabschieden sie sich dann nochmal mit einem schönen. Aber nein, ich höre auf zu reden. Ich will das alles nicht erleben. Schluss.
Schluss ist das perfekte Wort, denn wir sind auch am Schluss dieser Sendung angekommen. Jan, Lukas, Michi, das hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ich wusste nicht, wie diese Sendung wird, weil es ja diesmal, wie gesagt, ein anderes Format geworden ist. Aber es hat mir großen Spaß mit euch beiden gemacht. Ich glaube, das hat sehr gut hingehauen. Ich spiele auch hier schon mal das Auto langsam ab, was denn hier so langsam eintrudelt. Ich kann mich noch bedanken für das Zuhören. Wie gesagt, Rasenfunk, Unterstützung, das muss immer sein. Und ansonsten gehabt euch wohl, habt einen wunderbaren letzten Spieltag, ihr alle. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao und schöne Sommerpause.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.